Geschichte und Technik digitaler Medien. Siebte Vorlesung, Bildkompression. Gehalten am 9. Juni 2010 von Jochen Kubek an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie zur siebten Vorlesung. Heute geht es um Bildkompression. Also nach der Frage der Digitalisierung, Analog-Digital-Wandlung und dann der digitalen Speicherung geht es jetzt in den nächsten Vorlesungen um die Frage, wie man bestimmte Medientypen speichert, weil es ja nicht einfach nur um die Abspeicherung geht, sondern auch die Frage, wie man Platz spart beim Speichern. Und da gibt es verschiedene Kompressionsverfahren, sowohl beim Bild, bei Film als auch bei Ton. Und die werden wir jetzt so nach und nach besprechen. Grundlage bei Bild, hatte ich auch schon mal erwähnt, aber hier ist nochmal ein paar Folien, ist die additive Farbmischung, also der Umstand, dass sich Licht mischt, anders als Wasserfarben. Also Wasserfarben sind subtraktiv, das heißt, wenn Sie alle Farben zusammenmischen, haben Sie so ein Matschbraun, in der Theorie schwarz, weil jeder Farbpigment dem Licht im Prinzip Energie entzieht. Also das wird reflektiert und bestimmte Spektralanteile werden nicht reflektiert, dadurch entsteht ein Farbeindruck. Und je mehr Sie mischen, desto mehr Energie wird dem Licht entzogen in der Reflexion, sodass letztlich nichts mehr übrig bleibt und die Farbe dann schwarz wirkt. Bei Licht ist es anders. Wenn Sie Licht mischen, dann fügen Sie ja immer mit jeder Mischung Energie hinzu, sodass Sie niemals schwarz mischen können. Also Sie können nur einen schwarzen Eindruck haben, indem Sie überhaupt nicht Licht ausstrahlen. Und andere Farben müssen Sie halt zusammenmischen und das macht die additive Farbmischung. Da gibt es als Grundfarben das Blau, das Grün und das Rot oder Rot-Grün-Blau, RGB, die erstmal für sich strahlen, aber in der Mischung dann halt Blau und Grün Cyan ergeben, was eine additive Grundfarbe ist, netterweise, eine subtraktive Grundfarbe und Rot und Grün ergibt Gelb. Sie wissen ja bei den Farben, nicht, ist eigentlich Gelb und Blau ergibt Grün. Das hängt auch miteinander zusammen, dass Sie nämlich in den äußeren Kreisen bei der additiven Farbmischung die additiven Grundfarben haben, sofern man von Grundfarben sprechen möchte. Es sind deswegen keine richtigen Grundfarben, weil Sie nicht alle Farben aus diesen drei Farben zusammen mischen können, sondern immer nur die, also sozusagen ein besseres Blau als dieses kriegen Sie nicht. Es gibt aber noch andere Blautöne, die wir sehen können, oder andere Grün- und andere Rottöne, die können Sie aber nicht mischen. Also Sie haben eigentlich immer nur so ein Dreieck zwischen denen, was also mit den verschiedenen Mischungsverhältnissen möglich ist. Aber das Spektral, reine Spektralblau, da gibt es einfach noch Farbnuancen, die kriegen Sie mit diesen Farben nicht gemischt. Beim Subtraktiven ist es ähnlich. Also das wären jetzt diese ersten Schnittkreise in der Mitte. Das sind dieses Magenta, Cyan und Gelb. Das sind die Grundfarben beim Druck zum Beispiel. Das sind diese Patronen, die Sie einsetzen. Also keineswegs Rot, Grün, Blau, Rot, Gelb und Blau, wie man das früher mal gelernt hat. Sondern statt Rot nimmt man halt Magenta und statt Blau nimmt man Cyan und Gelb. Und daraus kriegen Sie eigentlich die besten Mischungsverhältnisse hin, aber auch da nicht im Sinne einer Grundfarbe alle Farben des Spektrums oder alle Farben, die Sie mit dem Auge wahrnehmen können, sondern auch nur die, die sich aus den Mischungsverhältnissen ergeben. So insofern, also additive und subtraktive Farben hängen zusammen. Und wenn Sie Magenta und Gelb mischen, kriegen Sie dieses Rot und wenn Sie Magenta und Cyan mischen, kriegen Sie dieses Blau in den subtraktiven Farben. Bei Additiven ist es anders. Da kriegen Sie Weiß, indem Sie die drei Grundfarben übereinander legen. So, und das ist halt die Idee, dass man weißes Licht ist das energiereichste. Es ist nicht das gleiche Weiß, was von der Sonne kommt, weil das sich aus einer Mischung sämtlicher Spektralfarben ergibt. Sie können also Weiß auf verschiedene, es gibt verschiedene Arten, wie Sie Weiß mischen können, zusammenmischen. Hier sind es halt durch die drei Grundfarben. Sie können noch mehr Farben reinmischen, also letztendlich, wenn Sie genügend Energie geben, dann haben Sie halt immer Weiß. Und bei den Wasserfarben oder bei den subtraktiven Farben, wenn Sie alles übereinander legen, haben Sie halt immer so ein Grau, manchmal gefärbtes Grau. In der Regel kein Schwarz, das ist der Grund, warum man bei Druckerpatronen noch schwarze Tinte dazu mischt, damit der Kontrast schöner wird. So, das ist also die Grundlage der additiven Farbmischung. Ich denke, das war Ihnen soweit bekannt. Das ist für uns insofern interessant, als dass jedes Bild aus drei solcher Kanälen besteht, einem Rotkanal, einem Grün- und einem Blaukanal. Und damit können Sie die Farben, die der Computer abbildet, eben auch kodieren. Das Problem ist, Sie haben jetzt das Bild praktisch verdreifacht. Sie müssen also für jeden Kanal ja eine entsprechende Speichermenge vorhalten. In der Regel nimmt man 8 Bit, also ein Byte für einen Kanal, dann haben Sie ein 24-Bit starkes Bild. Sie können mehr reservieren, das machen Grafikprogramme gerne, damit Sie, sagen wir mal, wenn Sie 16-Bit reservieren pro Kanal oder auch manchmal nur 10 oder 12-Bit, dann haben Sie zwar mehr als irgendwie der Computer in seiner Ausgabe verarbeitet, aber Sie können, sagen wir mal, den Rotkontrast erhöhen oder den Rotanteil oder Sie können mehr verarbeiten, mehr bearbeiten. Und deswegen gibt es eben Scanner oder auch Kameras, die mit mehr Bits kodieren, als in der Ausgabekette vorgesehen ist, damit Sie mehr Spielraum haben. Aber in der Regel sagt man 24-Bit, also 3 Byte für einen Punkt. Und da kommt natürlich einiges zusammen. Insofern ist die simpelste und schlechteste Form der Speicherung, das Ganze Pixel für Pixel mal 24-Bit zu speichern. Das ist dieses Urverfahren, BMP ist da noch ganz bekannt. Das kommt von Microsoft Windows und OS 2, das ist relativ alt. Und da braucht so ein Toucan-Bild, den werden Sie noch öfter sehen heute, den Toucan, 208 Kilobyte ungefähr. Sie können, also ein Bitmap kann bis, ein, also die Bitmaps können ein bis zu 32 Bit pro Pixel enthalten. Also Sie können da auch ein bisschen hochgehen. Ein Bit ist wirklich nur sowas, was ein Faxgerät liefert. Wenn Sie ein Bild über ein Fax schicken, ein Fax ist ja sehr rudimentär in seiner Auflösung, da sind die Punkte entweder schwarz oder weiß und das noch in der fiesen Auflösung. Also es ist bei Druckern ja immer so, irgendwie der Punkt ist da oder der ist nicht da. Aber beim Fax ist die Auflösung noch so schlecht, dass die, wenn Sie Bilder oder Fotos faxen, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das sind dann immer so schwarze Matschen, so schwarze Matschklumpen und dann ein bisschen weiß dazwischen. Vorteil ist, es verbraucht sehr wenig Speicher, wenn Sie einfach nur ein Bit pro Punkt verbrauchen. Besser wird es, wenn Sie das Dithern, also wenn Sie diese Schwarz-Weiß-Punkte ein bisschen verteilen, das sind eigene Algorithmen, die wir... Nee, da bin ich nicht zugekommen in der Vorlesung. Das ist so eine Frage in der Analog-Digital-Wandlung. Ist Dithering so eine Technik, wie Sie so Grautöne erzeugen, indem Sie mit so einem Salzstreuer die Pixel etwas besser verteilen, als zu sagen, er ist entweder schwarz oder nicht schwarz, sondern ein Grauwert, dann sagt man halt, der ist mal schwarz und der nächste ist dann wieder weiß. Und da kann man durch clevere Algorithmen das Aussehen des Bildes verbessern, auch wenn die Auflösung eine andere ist. Warum verbraucht das, aber auch nur schwarz-weiß ist, warum verbraucht es dann 36 Kilobyte, also 9-mal so viel wie das andere Binärbild? Das liegt daran, dass BMP eine rudimentäre Kompressionstechnik drin hat, nämlich Lauflängenkodierung. Das heißt, Sie zählen, wie viele schwarze Pixel sind jetzt nebeneinander und dann speichern Sie, sagen wir, jetzt haben wir 100 schwarze Punkte oder 100 mal 1 hintereinander, da speichern Sie nicht 100 mal eine 1 ab, sondern Sie sagen einfach 100. Und dann weiß der bei der Ausgabe, aha, jetzt male ich 100 mal den folgenden Wert. Und deswegen ist, da das linke Bild viel mehr Flächen, viel mehr homogene Farbflächen hat, verbraucht es weniger Speicher, aber es sieht entsprechend mies aus. So, vom Aufbau der Datei, das ist ziemlich straightforward, also irgendwie der File-Header, dann gibt es den Bitmap-Header, also zur Identifizierung der Dateigröße, ein Bitmap-Header, wo dann so gesagt wird, wie hoch und wie breit ist das Bild, denn Sie kriegen ja nur so eine Bitstring. Und Sie müssen ja, irgendjemand muss ja wissen, wie viele davon eine Zeile bilden, sonst müssen Sie das immer so hin und her schieben. Also Bildbreite und Bildhöhe wird abgespeichert, Farbtiefe, nicht wie viele Pixel. Gibt es eine Kompression, also eine Lauflängenkodierung und das ist so die Auflösung. Das entscheidet dann, wie breit wird das Bild auf dem Bildschirm. Also das können Sie in so einem Header abspeichern, das sind so ein paar Grundinformationen, dann eine Farbpalette und dann geht es halt in die Dateien. Ebene ist immer eins, also das war mal vorgesehen, dass Sie mehrere Ebenen unterbringen können, aber faktisch speichert Bitmap das gar nicht. Insofern ist die Ebenenzahl da immer eins im Header und dann eben kommen wirklich die rohen Daten. Ist sehr ungünstig, beziehungsweise wir kehren ja wieder dahin zurück, aber eine Zeit lang war Speicher so teuer, dass man Bilder eigentlich nicht in Bitmaps abgespeichert hat, nur Microsoft machte das, MS Word oder in MS Windows, so die Hintergrundbilder waren Bitmaps, aber recht früh haben sich andere Verfahren dann durchgesetzt. Wo wir heute Bilder herkriegen, es gibt ja gar nicht so viele Orte, wo Sie Bilder herkriegen. Sie können es vom Computer berechnen lassen, in Grafikprogrammen, 3D-Grafikprogrammen oder Zeichenprogrammen. Sie können es einscannen oder was heute der gängige, also der weit verbreiteste Weg ist, halt Sie fotografieren etwas digital. Und andere Verfahren gibt es eigentlich gar nicht, wie Bitmaps oder wie Bilder in den Computer kommen. Ganz kurz zur Technik digitaler Kameras. Der chemische Film in den Analogkameras wird ersetzt durch so ein Charged Coupled Device Aufnahmechip. Also das ist ein Chip mit lichtempfindlichen Sensoren, die so rasterförmig angeordnet sind, so eine Matrix. Und wenn Sie die auf, den Auslöser klicken, dann öffnet sich die Blende. Das ist wie bei ganz normalen Kameras von der Optik her. Das Licht fällt auf den Chip und muss dann ausgelesen werden. Also diese Sensoren sagen dann, ich wurde so und so viel belichtet, ich habe so und so viel Licht bekommen. Und das müssen sie dann auslesen. Aber wie machen sie das bei ein paar Millionen Speicherzellen? Sie können ja nicht ein paar Millionen Drähte legen, also wird es nacheinander gemacht. Und das ist die sogenannte Eimerkettenschaltung. Also Sie stellen sich vor, das sind ganz viele Eimerträger, die werden jetzt befüllt mit Lichtinformationen und dann stellt man die auf ein Fließband und liest die dann bitweise aus, also punktweise aus. Und dann kommt die nächste Zeile auf dieses Band und wird ausgelesen. Und das ist der Grund, warum nach einem Foto so eine Kamera sich erstmal beruhigen muss. Also Sie können gerade bei billigeren Kameras nicht viele Bilder hintereinander knipsen, weil er erstmal dieses CCD auslesen muss, in den Speicher ablegen und dann ist er wieder bereit für das nächste. Und je billiger die Kamera, desto billiger die verbauten Chips und desto langsamer ist dieser Auslöseprozess. Und ich finde, Eimerkettenschaltung ist intuitiver von der Metapher als Charged Coupled Devices, was genau das Gleiche sagen will. Das sind halt Charges, Ladungen, die sind miteinander gekoppelt und werden dann so weitergereicht. Wie kommt es dann zur Farbe? Denn wir haben jetzt erstmal nur Helligkeitssensoren, damit kann man ein Graubild aufnehmen. Sehr teure Kameras haben einfach drei CCD-Chips mit entsprechenden Farbfiltern davor. Da haben sie einen für den Rot, einen für den Grün, einen für den Blaukanal. Normalerweise legt man davor so einen Bayer-Filter, das ist so ein Gitter aus blau-grünen Zeilen und rot-grünen Zeilen. Das heißt, dadurch geht die Auflösung faktisch runter oder die Bildschärfe geht runter. Weil jeder der dahinterliegenden Aufnahmesensoren ist dann nur noch für eine Farbe zuständig. Wir haben doppelt so viel Grüne wie die beiden anderen. Also es gibt so viel Grün wie Rot und Blau zusammen. Das hängt damit zusammen, dass das Auge sehr viele Daten aus dem grünen Spektralanteil zieht. Also gerade Helligkeitsinformationen werden primär aus grünem Anteil gezogen. Angeblich hängt es damit zusammen, dass wir ja aus dem Urwald kommen, aber das ist, glaube ich, evolutionär noch nicht so ganz geklärt. Aber Grüninformationen sind wichtiger als Blauinformationen und als Rotinformationen, deswegen werden die hier verdoppelt. Und daraus berechnet dann die Kamera in einem nächsten Schritt aus sozusagen immer so vier zusammenliegenden Sensoren, berechnet sie dann die Farbinformation dieses Pixels. Das ist der sogenannte Bayer-Filter. Und dann stellt sich die Frage, wann wird abgespeichert? Hinter dieser Sensor, also erstmal dieser Bayer-Filter liegt eigentlich immer drauf. Und dann haben Sie diese Auslese-Elektronik, die ja halt diese Charge-Coupled Devices in der Eimerkettenschaltung ausliefert. Und das wird inzwischen, muss man sagen, als RAW-File abgespeichert, kann abgespeichert werden. Also das sind sozusagen die nackten Sensordaten, die da rauskommen. Die werden also noch nach so bestimmten ISO-Standards werden die noch so ein bisschen normiert, dass es also einigermaßen hinhaut. Aber danach kann es als RAW-File abgespeichert werden. Das war viele Jahre lang völlig uninteressant. Also es wurde auch gar nicht abgespeichert, weil es die Speicherkapazität gar nicht gab. Danach kommt erst die Bayer-Interpolation. Also dass man sagt, okay, dieses Rot und dieses Grün und dieses Grün und dieses Blau bedeutet, das war wahrscheinlich eher gelblich dort an der Ecke. Und dann wird innerhalb der Kamera noch der Weißabgleich gemacht. Was ist der hellste Punkt? Und den sagen wir, der ist jetzt weiß und alles andere wird entsprechend verschoben. Kontraste werden noch, also dass das hellste auch das hellste ist und das dunkelste auch wirklich schwarz wird, kann man auch die Kontraste spreizen. Sättigung verändern, Schärfe einstellen, indem man schaut, dass der Übergang von einem hellen zu einem dunklen Bereich etwas akzentuierter wird. Etc. etc. Also da gibt es dann auch verschiedene andere Varianten, so wie rote Augenfilter oder also gibt es alle möglichen automatischen Verrechnungsformen, die innerhalb der Kamera stattfinden und dann wird es als JPEG komprimiert und abgespeichert. Und das sind dann die JPEG-Dateien, die Sie auf Ihren Flashkarten dann in der Kamera finden. Da ist aber schon eine Menge passiert. Auch Dinge, die Sie nicht mehr zurückrechnen können. Also so ein JPEG-Algorithmus können Sie nicht rückgängig machen. Und auch so Weißabgleich und Kontraste und Sättigungsänderungen, von denen der Kamerahersteller meint, so ist es für Sie am besten. Häufig ist es auch so für Urlaubsfotos oder so Privatknipse, reicht das dann auch, weil man das vermutlich sonst von Hand genauso gemacht hätte. Aber der echte Fotograf möchte vorher an die Daten ran und er hatte halt zwei Möglichkeiten. In den mittelalten Kameras, kann man sagen, hat er vor der JPEG-Kompression Zugriff auf die verarbeiteten Daten als TIFF-File, Tagged Image-File. Und seit einigen Jahren hat er direkt Zugriff auf RAW-Files. Das also geht zunehmend auch runter. Also es waren erst sehr teure Kameras, die sich auch sehr viel Speicher geleistet hatten, die gesagt haben, okay, du kannst dann halt nur 10 Bilder knipsen, aber du kriegst die in der vollen Pracht und musst die dann aber von Hand weiterverarbeiten. Und so haben sich spezielle Softwarepakete entwickelt oder wurden entwickelt, die mit diesen RAW-Daten auch umgehen konnten, weil da ja noch nicht mal eine Bayer-Interpolation drauf ist. Die kriegen ja wirklich nur so ein Gitternetz aus Rot, Grün und Blau. Aber dafür können Sie dann wirklich ganz genau einstellen, wo liegt eigentlich Ihr Weißpunkt und wie groß soll der Kontrast sein und was möchten Sie ändern. Und da gibt es eine größere Entwicklung. Also es gibt jetzt Digital Negative, DNG, als Open RAW Format. Das ist dann wieder, weil was haben Sie sonst davon? Sonst haben Sie eine Software, die kann dann nur Canon und die andere kann nur Epson und wiederum sind die nicht kompatibel oder da gibt es diese ganzen Streitereien. Also hat man versucht, sich schnell auf ein Format zu einigen. Und das ist im Prinzip, dieses DNG wäre so das digitale Negativ. Das ist so direkt von der Kameralinse in Ihren Speicher. Und die echten Profis also lehnen einfach die Berechnung der Kamera ab, weil sie sagen, ich habe Software, die macht das viel besser. Ja, und die Alternative ist RAW oder eben TIFF-File. Vielleicht noch ein paar Worte zu TIFF-Files. TIFF speichern ähnlich wie Bitmaps wirklich in der vollen Pracht die Daten, diese Pixel ab. Aber, also es kann verlustfrei gespeichert werden. Eben vielleicht noch mit so einer Lauflängenkodierung, aber wenn Sie möchten, haben Sie, das sind sehr große Files, aber die sind entsprechend unkomprimiert. Sie können, und das ist der Vorteil von TIFF gegenüber Bitmap, Sie können halt sagen, diese Dateien sind abgespeichert als RGB oder als CMY, also Cyan, Magenta, Yellow und K wie Kontrast oder Kern oder Black. Da gibt es auch, glaube ich, nicht mehr so ganz klar historisch, wo das K herkommt. Also für diese Druckstufen. Und damals, das heißt, TIFF ist das plattformübergreifende Austausch- und Speicherformat für Rasterbilder. Wenn Sie mal mit einer Druckerei arbeiten wollen, und also weil Sie irgendwas geschrieben haben, das möchten Sie gedruckt haben, dann werden die in der Regel sagen, schicken Sie uns doch ein TIFF. Also schicken Sie uns kein JPEG, weil JPEG verlustbehaftet sind und BMPs sind auch verpönt, weil man nie weiß, welches Farbmodell Sie eigentlich nutzen. Und der Vorteil bei TIFF ist, Sie können ganz viele Metadaten reinschreiben in die Datei. Und das kann BMP nicht. Also im Grunde genommen ist es technisch keine wirkliche Weiterentwicklung, aber von den Informationen, die dazu passen, da ist es eine. Es ist damit das typische Speicherformat für Scanner und digitale Kameras. Wenn Sie in der Druckvorstufe noch früh sind und sagen, ich will halt wirklich dieses unkomprimierte und verlustfreie, die verlustfreien Bildinformationen haben. Und das gilt bis heute nicht, dass Verlage und Druckereien TIFFs bevorzugen, aber andere auch. Wenn man sagt, JPEG, da geht zu viel verloren. Also auf JPEG gehe ich heute noch ins Detail ein. So, Sie haben bei TIFF vielleicht das noch, Sie haben die Möglichkeit zur Kompression, wenn Sie mal irgendwie TIFF speichern, fragt er Sie auch, soll ich nach PC oder Macintosh-Standard komprimieren. Sie haben verschiedene Varianten, Sie können dann einstellen, welchen Kompressionsalgorithmus Sie haben wollen. Es ist in der Regel ein verlustfreier, auch da gibt es verlustfreie Kompression, die besser ist als diese reine Lauflängenkodierung des BMP-Verfahrens. Da gehen wir aber noch drauf ein. Insofern können Sie können mehr Dinge einstellen im TIFF, als es in der Regel gemacht wird. Und das macht TIFF zu einem ganz flexiblen Format. Und vielleicht noch auch dazu, das ist jetzt das Tagged-Image-File-Format. Es gibt aber auch AIFF, das ist das Audio-Irgendwas-File-Format. Interchange, ja, Audio-Interchange-File-Format. Also diese ganzen Punkt-Sternchen-IFs sind so standardisierte, möglichst verlustfreie, und AIFF ist auch ein verlustfreies Audio-Kompression, also Audio-Speicherformat mit rudimentärer Kompression. Das ist so ein Standard von der ISO, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, definiert, um eben die Qualität in der Medienproduktion zu gewährleisten. So, der nächste Schritt ist aber, also TIFFs sind wie BMPs relativ groß. Ist ja gewünscht, aber manchmal will man einfach weniger haben. Da gibt es zwei Gründe, warum man komprimiert. Das eine ist Speicher. Sie haben zu wenig Speicher oder Sie wollen auf dem zur Verfügung stehenden Speicher mehr Dateien unterbringen. Und das andere ist Übertragung, dass Sie natürlich große Dateien in der Übertragung entsprechend länger brauchen. Und auch das ist gerade jetzt in Bezug auf, sagen wir mal, Fernsehen oder jetzt in Webvideos ein Hauptgrund, warum man sagt, wir müssen es komprimieren, weil wir gar nicht das unkomprimierte Format in der Zeit rechtzeitig über die Leitung kriegen. So, und was gibt es nun für Anforderungen an Kompressionsstandards? Einerseits die Unabhängigkeit. Also Sie sollten unabhängig vom Speicher- und Übertragungsmedium sein. Denken Sie an die CD, die ich letzte Woche vorgestellt habe. Da gibt es ja Kompressionsverfahren, die wirklich auch nur von CD-Playern ausgelesen werden können. Selbst wenn Sie das kopieren, also wenn Sie das sozusagen roh auslesen, könnten Sie mit dieser reinen Bitstring, die so eine CD ausmacht, überhaupt nichts mehr anfangen, weil Sie diesen Reed-Solomon-Code dekodieren müssten. Und das ist ganz vorteilhaft, wenn man einen Kompressionsstandard hat, dass man sagt, wir machen ihn unabhängig vom Medium, den können Sie dann auf eine CD-ROM speichern oder auf einen Flash-Speicher, auf eine Diskette, irgendwo auf eine Festplatte. Und der Nächste kann, wenn er diesen Standard kennt, dann auch entsprechend das wieder auslesen. Die Kompatibilität soll gesichert sein und da gibt es zwei Richtungen, entweder nach oben oder nach unten. Nach oben ist natürlich schwieriger, also weil Sie ja nicht wissen, was kommt. Das eine nennt man aufwärts und andere abwärtskompatibel oder vorwärts und rückwärtskompatibel. Das sind so zwei Begriffe, je nachdem, ob Sie gegen verbesserte Technologien oder gegen neue Verfahren gehen. Abwärtskompatibel ist einfacher und das ist gerade beim Fernsehen ist das ja so ein Ding, dass die Leute zwar ermutigt werden sollen, alle regelmäßig neue Geräte zu kaufen, aber häufig das nicht machen wollen und man kann sie nicht einfach, also man kann es nur unter großen Widerstand sagen, ja, Pech gehabt, wir machen jetzt Farbfernsehen, könnt eure Schwarz-Weiß-Fernseher wegschmeißen. Das war so ein Ding. Beim Übergang vom Schwarz-Weiß zum Buntfernsehen sehen Sie hier den historischen Moment 1967, als Willy Brandt den Knopf drückte, der dann das Farbfernsehen einschaltet. Das war natürlich ein Fake, also das hat jemand im Hintergrund geschaltet, aber ich glaube auch so ein bisschen vorher, also da gab es dann auch wieder Streit, dass er zwar gedrückt hat, aber dann lief das Signal schon. So, und das musste man aber, das Farbfernsehen, da war so ein Anspruch zu sagen, okay, wir möchten aber, dass die Leute mit ihren Schwarz-Weiß-Fernsehern immer noch Fernsehen gucken können. Also wir müssen dieses Farbsignal irgendwo unterbringen, dass es das andere nicht stört. Das haben sie auch erfolgreich hingekriegt, indem sie sagen, wir verbreiten nur die Helligkeitsinformationen auf einem Kanal, wie immer, und jetzt gibt es zusätzlich noch Farbinformationen. Das funktioniert und das ist eben diese Abwärtskompatibilität. Farbfernsehen war abwärtskompatibel zum Schwarz-Weiß-Fernsehen, beziehungsweise der Schwarz-Weiß-Fernseher war aufwärtskompatibel zur verbesserten Technologie. Und bei HDTV ist es das Gleiche. Sie müssen mit Ihrem jetzigen Fernseher immer noch sehen können, auch wenn es in HDTV ausgestrahlt wird. Und man zeigt Ihnen ja auch regelmäßig, was Sie verlieren oder was Ihnen entgeht, wenn Sie jetzt nicht das neue Gerät kaufen. Aber man will sie ungern davon abkoppeln. Ein Unterschied war bei den Satelliten, als sie dann das analoge Fernsehen einfach abgeschaltet haben, gesagt haben, jetzt kauft euch so einen Digital-Receiver, sonst habt ihr Pech. Das hat dann zu großen Verwerfungen geführt von Leuten, die gesagt haben, ich habe aber nicht einfach 100 Euro, aber Fernsehen ist ja irgendwie ein Grundrecht. Und dann gab es von Sozialämtern, die haben gesagt, na gut, dann bezahlen wir den Digital-Receiver, wo dann clevere Zeitgenossen auf die Idee kamen, dann verkaufe ich den gleich und kriege dann irgendwie 80 Euro über eBay. Also es war ein großer Übergang, wenn mal so eine Technik abgeschaltet wird, dass es wirklich irgendwie rückstandsfrei entsorgt ist, was man mit den Leuten macht, die in diese Geräte investiert haben. Manche sind da weniger zimperlich, so wenn Microsoft sagt, ihr habt DRM-geschützte Musik gekauft, Pech gehabt, wir schalten demnächst den Server ab, weil wir keine Lust mehr haben. Sie können ja Ihre ganze Sammlung auf CD brennen. Das können sich nur Firmen leisten, die halt sagen, ist doch uns egal, was die Kunden mit uns machen. Das haben ganz viele gemacht. Also DRM war ja mal so ein Ding, man schützt die Musik, aber irgendwie hatte man dann doch keine Lust mehr, die Investition weiterzutreiben. Aber die Grundidee an solchen Standard ist, es muss aufwärtskompatibel sein, dass gegen neue Verfahren oder gegen verbesserte Technologien, beziehungsweise die neue Technik muss abwärtskompatibel sein gegen das Bestehende. Nett ist auch, aber nicht immer erreichbar, Offenheit, also nicht proprietäre Standards, dass sie das der Welt freigeben. Das ist ein Grundproblem, weil natürlich in so Kompressionsstandards Forschung und Entwicklung steckt, die dann meistens über Patente gesichert wird, was dazu führt, dass die das lizenzieren können, rein finanziell da mitmachen bei diesen Kompressionsformen und die das nicht können, zum Beispiel alle Open-Source-Anwendungen dann da außen vor stehen. Eines der Gründe, warum GIMP bis heute keinen CMYK hat, weil es zu viele Patente gibt, die sie hindern, die Algorithmen zu implementieren. Das ist das eine, offene Standards, dann offen gelegt müssen sie sein oder sollen sie sein, dass man auch weiß, was da technisch funktioniert, dass das jeder überprüfen oder eben auch implementieren kann. Und offen für Weiterentwicklung wäre auch nett, dass man es auch noch verbessern kann. Denn das werden wir später, also bei Bildcodierung, da gibt es neuere Verfahren, aber eigentlich ist mit JPEG, man ist damit zufrieden, sage ich mal. Es gibt cleverere Verfahren, die sich aber nicht durchsetzen wollten, also JPEG 2000 wäre da zu nennen. Aber im Grunde genommen, auch alle Kameras spucken immer weiter JPEGs aus und da passiert wenig. Getriggert durch die Filmwirtschaft gibt es aber bei Videokompressionsstandards ständig Neues, weil die auch sagen, wir wollen ja das Web TV-tauglich machen und müssen regelmäßig, jetzt kommt ja demnächst 3D und das muss ja auch alles irgendwie gesendet werden können. Und da gibt es regelmäßig neue Kompressionsstandards, die dann im Schlepptau auch meistens noch neue Audiokomprimierung mit sich führen. Aber MP3 hat sich auch da so erstmal festgesetzt, wegen dieser vielen MP3-Player und der ganzen Angebote, wo Sie kommerziell MP3-Files erwerben können, auch wenn das ein uraltes Ding ist. Das ist jetzt 20 Jahre alt und natürlich gibt es viel Besseres, die mit weniger Speicher schneller bessere Qualität erreichen. Aber solange der Kunde zufrieden ist, ist da so ein bisschen der Druck raus, das Verfahren zu verbessern. Bei Video ist man noch lange nicht am Ende. So, grundsätzlich zur Codierung. Also ich hatte ja schon Lauflängenkodierung erwähnt. Differenzkodierung ist eine Möglichkeit, wie Sie den Informationsbedarf verändern, gerade bei Werten, die nicht so sehr schwanken. Also Quadratzahlen ist so, gibt es so eine Form der, wenn Sie verlustfrei Quadratzahlen speichern wollen, dann müssten Sie halt erstmal ein Zeichen, 1, 4, 9 sind jeweils ein Zeichen, dann 16, 25, zwei Zeichen oder halt in Bits geht es dann ein bisschen schneller hoch. Aber eine Variante, wie Sie Quadratzahlen verlustfrei kodieren, ist, Sie nehmen einfach die Differenz. Und Sie sehen ja, die bewegt sich langsamer als die Zahlen selber. Weil, und da sehen Sie auch vielleicht schon ein Verfahren. 3, 5, 7, 9, 11 sieht irgendwie aus wie die ungeraden Zahlen. Also können Sie sagen, wenn ich nehme einfach nur ungerade Zahlen und das ist die Reihe der ungeraden Zahlen, also die nächste Differenz ist dann 2, 2, 2, 2, 2. Im Grunde genommen ist das dann keine richtige Differenzkodierung. Können Sie sagen, also 100 mal die 2, daraus können Sie die rote Reihe rekonstruieren, indem Sie halt zu der 1 so und so oft mal die 2 drauf addieren. Und aus der roten Reihe können Sie sofort die blaue Reihe rekonstruieren. Also können Sie die Quadratzahlen praktisch mit minimalem Verlust kodieren, indem Sie einfach nur das Bildungsschema erkennen. Bei Aktienkursen geht das nicht, auch wenn viele Versuche unternommen werden, die geheime Struktur der Aktien, des Aktienmarkts zu enthüllen. Aber wenn Sie solche Aktienwerte speichern wollen, können Sie es halt wie im blauen Fall jetzt mit 4 Zeichen machen. Oder Sie nehmen immer nur die Differenz, weil Sie davon ausgehen, Crashs sind relativ selten und das Ganze meandert ja immer so hin und her, sodass die Differenz zum Vortag oder die Differenz von einer Minute zur nächsten einfach Verlust, wenn Sie es verlustfrei kodieren wollen, brauchen Sie den Anfangswert und können dann die Rekonstruktion der kodierten Reihe durch den Anfangswert und die kodierten Differenzen erreichen. Problem ist, wenn Sie einen Aussetzer haben, weil sagen wir mal ein Wert nicht richtig übertragen wird, sind alle Folgewerte falsch. Die müssen nicht sehr groß falsch sein, aber sagen wir mal die 317, dieser Niedergang, da gab es gerade mal eine Übertragungsstörung, da sind Sie völlig falsch geeicht. Also dann können Sie eigentlich wieder von vorne anfangen. Insofern ist Differenzkodierung zwar ganz beliebt, aber Sie müssen regelmäßig mal wieder den absoluten Wert mitliefern, damit Sie sehen, ob Sie noch intakt sind. So, und das Wetter kann man auch verlustbehaftet differenzkodieren, indem man einfach sagt, ist es besser als heute, ist es schlechter als heute oder bleibt es, wie es ist. Wenn der Hahn kräht auf die Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Und da können wir einfach sagen, plus, minus und so ungefähr. Wird das Wetter ungefähr, ist es ja morgen so wie heute, kann man sagen. Also sagt man einfach, oder wir sagen, morgen wird es ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter. Daraus haben Sie überhaupt keinen Wert mehr, können Sie ableiten, aber häufig sind das Informationen, die ausreichen, weil man sich darauf einstellt, also es wird ja nicht plötzlich morgen 50 Grad werden, also man weiß ja, in welcher Jahreszeit man ist. Das sind so Vorinformationen, die reingehen und ich muss nur so eine grobe Information haben, muss ich mich morgen dünner anziehen oder dicker oder brauche ich einen Regenschirm oder nicht, und die genauen Grade sind eher nur für die Landwirtschaft interessant. Insofern sind Kompressionsverfahren auch immer abhängig vom Kontext. So, hier nochmal die Lauflängenkodierung bei Schriften, ganz beliebt, oder bei solchen, sagen wir mal bei, oder ist mir was, warten Sie mal, das muss ich nochmal korrigieren hier. So, also 176 Bit statt 225 Bit kann man dadurch erreichen, indem man sagt, also oben sind ganz viele weiße Pixel und dann speichere ich einfach nur ab, wie viele Nullen, wie viele Einsen sind ja oben. Ich habe 8 Nullen und dann wieder 6 Einsen und dann wieder 2 Nullen und eine 1 und eine 0 und 7 Einsen und 9 Nullen. Wenn man das so abspeichert, kann man in der Regel schon einiges an Kompression erreichen. Wie auch schon erwähnt, also je flächiger das Bild, desto besser ist das, weil Sie eben wenig Differenzen hin und her haben und dann können Sie diese Zahlen entsprechend abspeichern. wird gerne gemacht, führt dann dazu, sagen wir mal, bei solchen Bildern ist eine Lauflängenkodierung ist verlustfrei. In der Regel so 2 zu 1 können Sie erreichen. Also dass Sie ungefähr nur noch die Hälfte des ursprünglichen Bildes oder der ursprünglichen Informationen brauchen. Also in diesem Fall ist das so, und das ist ja kein wirklich flächiges Bild, sondern Sie haben in der Regel sehr viele Farbänderungen, aber Sie haben halt mal, dass so 2 Pixel die gleiche, also 2 benachbarte Pixel die gleiche Farbe haben, kommt halt oft genug vor. Manchmal sind es auch 8, manchmal sind es nur 2 oder manchmal ist es nur einer. Das führt dann zu einer, so Pi mal Daumen, 2 zu 1 verlustfreien Kompression, also von 1223 Kilobyte auf 608. Das ist das Beste, was Sie hinkriegen können, aber Sie wollen mehr. Und das Nächste, was Sie machen können, ist eine Entropiekodierung. Also Sie fragen sich, da müssen Sie genauer reinschauen in die Informationen, wie oft kommen welche Zeichen vor oder welche Farben kommen wie oft vor, und die packen Sie dann so, dass die, die am häufigsten vorkommen, die kürzesten Codewort bekommen. Das ist das sogenannte Huffman-Verfahren oder Shannon-Fano-Verfahren ist auch so eins. Ich will Ihnen das hier mal erläutern. Sie haben oben Kompression mittels Huffman-Code. Das ist unser Satz. Oder Kompression mittels Huffman. Das soll komprimiert werden, diese obere Zeile. Und jetzt zählen Sie die Buchstabenhäufigkeiten. Wie oft kommt das K vor, das O, das M und so weiter in dem oberen Satz. Das sind also, oben ist der Satz, unten sind ja die Buchstaben, die vorkommen. Also das große K kommt 2-mal vor in Kompression in Code. Und das O kommt auch 2-mal vor, auch in Kompression in Code und so weiter. Dann sortieren Sie die Häufigkeiten. Einfach das, was am wenigsten gebraucht wird, das P zum Beispiel, schreiben den Anfang. Da ist es egal, ob Sie das P oder das R an den Anfang schreiben, ist eigentlich wurscht. So, und dann fassen Sie immer 2 zusammen. Also P und R fassen Sie zusammen, die tauchen zusammen 2-mal auf. Das P kriegt eine 0 und das R kriegt dann eine 1. Und das machen Sie halt mit den T kleinsten Häufigkeiten. Jetzt haben Sie nur noch 2er und das große K fängt dann auch 2-mal an. Und das passt dann zusammen. So, dann fassen Sie wieder die kleinsten zusammen. Also wir fassen die beiden Zweier zusammen zu den Vierern. Und das K und das I sind jetzt auch 2. Die kommen auch 2-mal vor. Die fassen wir auch zu 4 zusammen. Und Sie kriegen wieder eine 0 und eine 1. Je nachdem, ob Sie nach rechts oder nach links gehen. So, und das treiben Sie dann weiter. Die größte, also die nächste Häufigkeit ist nicht 8, sondern 5, indem Sie eine 2 und eine 3 nehmen und dann 2 Sechsen. Und immer 0, 1, 0, 1. Und daraus basteln wir uns hinter den Code. So, jetzt fassen wir als nächstes eine 8, die beiden 8er zusammen, dann die 5 und die 6 zu einer 11, die 8 und die 6 zu einer 14 und die 8 und die 11 zu einer 19 und die 19 und die 14 zu einer 33 und haben den resultierenden Code, der das zeigt. Und zwar lesen Sie es, das Codewort ist dann immer ausgehend von den Blättern, also von den Buchstaben, haben Sie jetzt für das P 1, 1, eine 0, 0, 0, 0, 0, 5 Nullen. Das ist ein sehr langes Codewort, aber das P kommt ja auch sehr selten vor. Das N hingegen, was ganz häufig vorkommt, also 3-mal, hat das kürzeste Codewort 111, also weil Sie das ja recht spät in Ihre Summe einbezogen haben. Und das ist der Vorteil von dem Huffman-Code. Zeichen, die häufig vorkommen, haben kurze Codewörter, Zeichen, die selten vorkommen, haben längere Codewörter. Damit erreichen Sie aber, dass die Summe der Codelängen Kleines. Und damit haben Sie die Möglichkeit, es besser zu speichern. Also Huffman-Codes sind Codes variabler Länge. Im Gegensatz, sagen wir mal, zu ASCII, der immer 7 oder 8 Bit hat, egal welches Zeichen Sie kodieren. Es sind adaptive Codes. Jeder Huffman-Code ist individuell. Also das hängt immer von dem zu kodierenden Alphabet ab. Es ist nicht sozusagen, der Code steht vorher fest und Sie wenden ihn einfach drauf. Der ist selbst synchronisierend, auch wenn er fehlerhaft übertragen wird, können Sie weitermachen, im Gegensatz zur Differenzkodierung. Es ist ein Präfixcode, kein Codewort ist Anfang eines anderen, das ist auf den ersten Blick überraschend. Das liegt aber an dieser Verteilung von Nullen und Einsen, dass Sie kein, also diese 111 taucht nirgendwo anders auf oder 110, es gibt kein einziges Codewort, was mit 110 anfängt, außer das S. Und kein Codewort fängt mit 111 an, außer dem N. Das ist ergibt sich aus der Form, wie Sie, dass Sie immer dieses changierende 0 und 1 Verfahren haben. Aber wenn Sie ein Codewort kriegen, wissen Sie, das ist jetzt zu Ende und Sie können, das ist beim Morse-Alphabet ist es anders. Nicht dieses Punkt, 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 diese 6 Punkte, Strich, Punkt, Punkt, Strich, das könnte heißt seinen Adel, Herr Wiel, Is, Naht, also das können ganz verschiedene Formen, können Sie da rekonstruieren, weil das Morse-Alphabet so als Code einfach nicht präfixfrei ist. Das I hat 2 Punkte, das H hat 4 Punkte. Wenn Sie jetzt 4 Punkte kriegen, ist es ein H oder sind es 2 Is? Das wissen Sie nicht, wenn Sie nur die Punkte sehen. Das führt dazu, dass die beim Morsen immer kleine Pausen machen. Also es gibt einen klaren Rhythmus und hinter jedem Buchstaben muss ein kurzer Aussetzer kommen. Im Prinzip ein Takt wird mal ausgesetzt, damit der Empfänger weiß, aha, ich habe jetzt ein H bekommen oder ich habe jetzt ein I bekommen. Und der wartet, oder er kriegt einen Punkt. Ist es ein E oder wenn er vier Punkte hat, sind das vier Es? Wahrscheinlich nicht, aber wenn er zwei Punkte hat, sind es vielleicht zwei Es oder ein I. Das weiß man nicht, das S hat drei Punkte, alles ganz schrecklich. Insofern müssen die immer kurz aussetzen, sagen, jetzt ist der Buchstabe zu Ende, das war jetzt ein E und jetzt kommen zwei Punkte. Es ist ein E und ein I und nicht etwa ein S. Das Präfixcode und es ist ein optimaler Code, also der hat minimale Länge, der Huffman-Code, das kann man dann irgendwie beweisen. Ich erspare Ihnen den mathematischen Teil, das ist Aufgabe der Codierungstheorie. So, was können wir damit erreichen, wenn wir wieder unser Bild anschauen? Wieder 1223 Kilobyte mit Huffman- und Lauflängenkodierung. Das können Sie nach dem Huffman-Code immer noch eine Lauflängenkodierung machen, weil es ja Codewörter gibt, die nur aus Nullen bestehen und nur aus Einsen. Also sparen Sie da auch noch was ein. Kriegen Sie aber als verlustfreie Kompression ungefähr das Verhältnis 7:1 hin. Das ist immer noch deutlich besser als mit der Lauflänge. Und es ist, das ist das Schöne daran, verlustfrei. Denn Sie können es exakt so rekonstruieren, wie es war. Insofern, das ist auch, es ist auch nicht teuer, also es kostet nicht viel Rechenzeit, das zu machen. Insofern ist eigentlich in jedem Kompressionsverfahren bis heute, egal ob es um Film, Ton oder Bild geht, immer die letzte Stufe, wir machen noch einen Huffman und eine Lauflängenkodierung drauf. Deswegen habe ich Ihnen das auch so ausführlich erklärt, weil das immer so, wenn Sie so ein Schema sehen, wie wird eigentlich JPEG gemacht oder MPEG oder wie sie alle heißen, dann steht immer, da wird irgendwie ganz groß gearbeitet und zum Schluss Huffman, Lauflängenkodierung, weil Sie dann nochmal das Ganze um das Verhältnis 7:1 eindampfen können. So, und wir sehen also, die Dateigröße hat für ein Pixel 24 Bit gebraucht. Durch unsere Codierung verbrauchen wir pro Pixel jetzt nur noch im Schnitt 4,5 Bit. Das ist gar nicht schlecht. Das ist eben dieses Verhältnis 7:1 oder 224 Kilobyte. So, eine andere Variante einer verlustfreien Codierung ist das Graphic Interchange Format. Das war mal ganz beliebt. Es nimmt ab, aber Sie finden es noch im Netz. Also es war vor allem im Internet, also im World Wide Web verbreitet. Sie speichern jeden Bildpunkt maximal 8 Bit. Das heißt, Sie haben für das gesamte Bild nur 256 Farben zur Verfügung. Das ist nicht viel. Bei Fotos, bei Diagrammen reicht es meistens aus. Es sind maximal 256 Farben und eine davon können Sie transparent wählen. Und dann können Sie halt so schöne GIFs machen, die so eben nicht rechteckig sind, also sie keinen Rahmen mehr haben, sondern sagen, der Rahmen ist transparent und dann sieht man nur den Toucan und der Rest ist halt dann unsichtbar. Die Farben können aus einer größeren Farbpalette ausgewählt werden. Sie haben also nicht nur 256 Farben, sondern für jedes Bild berechnet der Algorithmus, welches sind die 256 häufigsten oder wichtigsten Farben. Die können Sie dann von Hand so ein bisschen einstellen. Aber wenn Sie jetzt nur Tomate auf roter Tischdecke haben, dann wird er Ihnen kein Grün geben oder nur wenig Blau, sondern halt vor allem Rottöne und da seine Farbpalette zusammenstellen. Geeignet für einfache Grafiken oder Grauwertfotografie, auch getönte Fotos. Da funktioniert es sehr gut, weil Sie ja nur 256 Grauwerte haben. Also gibt man Ihnen die ganze Palette und das ist dann in der Form auch, also das kriegen Sie auch sonst nicht anders mehr hin, weil Sie ja nur 256 Grauwerte oder Blauwerte, wenn Sie so ein blau getöntes Bild haben, möglich. Wenig tauglich für Farbverläufe, das sehen Sie ja, was dann passiert. Das sind solche Kompressionsartefakte, dass es zu so einer Posterisierung kommt. Das ist also gerade der Hintergrund, da sieht man, es sind so Flächen und dann kippt es um die nächste Fläche, weil Sie zu wenig Blautöne haben, um einen Farbverlauf abzudecken. Auch im Schnabel sieht man da so Verwerfungen. Das ist so ganz typisch für zu wenig. Die Farbpalette ist einfach zu klein. Der Effekt heißt Posterisierung, weil das so ein typischer, das macht man mit Postern gerne, weil in großflächigen Farbdrucken lange Zeit es auch nicht gut war. Also es war nicht einfach, Farbverläufe hinzukriegen. Da hat man gesagt, wir nehmen nur irgendwie drei Primärfarben und dann noch so zwei Zwischenstufen. Und damit kann man das dann abdecken. GIF-Bilder werden aber bezüglich ihrer 256 Farben verlustlos komprimiert. Das sehen Sie hier, sieht man so indizierte Farben. Wenn Sie nur 8 Farben zur Verfügung haben, sieht es so aus. Und zwar ist das auch noch die bunte Palette mit indizierten Farben, 216 Farben. Wird das Bild schon detaillierter, aber für Fotos ist es halt nur schlecht geeignet. 256 Farben aus dieser Tabelle von 16 Millionen insgesamt, also von diesen 24 Bit, die Sie haben. Für die gewählten 256 Farben ist es verlustfrei und zusätzlich können Sie halt noch dithern. Das zeige ich Ihnen hier, ist noch dithern, nicht, dass Sie es mal sehen, indem Sie sozusagen Rauschen hinzufügen. Also aus dieser Posterisierung aus der linken, das Original haben Sie dann und das ohne dithern ist es stark posterisiert. Mit so einem Rauschdither verteilt sich das Blau besser, sodass Sie sowas wie Farbverläufe haben, aber das Ganze wird etwas kerniger. Das ist das Verfahren, das beim Dithern benutzt wird. Das können Sie bei GIFs häufig einstellen, mit Dithern oder ohne Dithern. Das ist eben dieses Verteilen von Informationen. Wahrscheinlich aus Ihrer Sicht sieht es anders aus. Also je weiter, das ist wieder so, je weiter Sie weg sind, desto weniger stört es sich das Auge dran. Und je näher Sie rangehen, desto stärker sieht man das. Wenn Sie mal an so ein Plakat, so ein großes Plakat, so in U-Bahn oder so auf Haltestellen, kann man ja mal nah rangehen. Da sehen Sie auch so Punktverteilungen. Das ist im Druck, wird das genutzt. Das ist auch eine Form von Dithern, indem Sie aus Einzelpunkten Farbflächen zusammensetzen. Das Ganze war patentiert bis 2006, proprietär. Das war wieder so ein Ding, erst war es frei und dann plötzlich sagte jemand, Unisys und CompuServe, ja, wir haben das Patent, ihr müsst jetzt alle bezahlen. Und dann gab es großen Aufstand. Inzwischen ist es frei, aber es ist einfach ein mieses Verfahren. Also durch seine 256 Farben, man sagt immer, GIF ist verlustfrei, faktisch ist es aber, also wenn Sie nur weniger als 256 Farben haben, ist es verlustfrei, ansonsten ist es das nicht. Hier sehen Sie typische Anwendungen für GIF, nämlich lässige, wie heißen diese Cliparts, also ganz schreckliche Bilder, die man nirgendwo sehen will, aber die man ständig vorgesetzt bekommt. Die einzige sinnvolle Anwendung sind wirklich so Infografiken. Es wurde aber im Web halt für so kleine Gimmicks verwendet. Man sieht bis heute auch noch auf manchen Webseiten, also richtig schöne Bilder, aber mit GIF, weil der Autor keine Ahnung hatte, was das Verfahren macht, insbesondere was das für die Farben, mit den Farben macht. Das zugrunde liegende Kompressionsverfahren ist der sogenannte Lempel-Ziff-Welch-Code, der auch noch in ZIP eine Rolle spielt. Im ZIP-Verfahren. Was Sie da machen, Sie legen sich erstmal eine Tabelle an mit den häufigen Codeabschnitten. Das ist ähnlich wie beim Huffman, aber ein bisschen flexibler. Also Sie können also insgesamt mehr, auch größere Blöcke zusammenfassen. Das ist erstmal verlustfrei. Und das wird dann in so einer Code-Tabelle zusammengefasst. Also Sie nehmen hier Farbblöcke von Farben, diese Blöcke, die Sie erstmal indizieren. Und dann sagen Sie, also ganz oft gibt es einen Übergang von blau, hellblau, weiß. Und das packen Sie dann, das ist dann ein Codewort. Das hat den Vorteil, und das wird beim ZIP wird das auch so gemacht. Also es ist wieder so eine Code-Tabelle, die wieder individuell auf das zu komprimierende übertragen wird. Es hat den Vorteil, dass sobald Sie die Code-Tabelle haben, können Sie auch mit nur im Ausschnitt die gesamte Datei dekodieren. Während der Übertragung können Sie schon anfangen. Sie müssen nicht die gesamte Datei haben, um loslegen zu können, sondern Sie können nach dem Erhalten der Code-Tabelle und der Farbtabelle loslegen, die Dateien zu komprimieren, was dann dazu führt, dass manche Algorithmen dieses Interlace einführen. Das heißt, Sie kopieren erst die erste Zeile, dann die fünfte, dann die elfte, das war noch aus Modem-Zeiten, sodass Sie erstmal ein ganz grob aufgelöstes Bild haben, was aus großen Blöcken bestand, was dann zunehmend feiner wurde, weil Sie danach die zweite und die sechste und die zehnte Zeile bekommen haben oder dann haben Sie das so aufgelöst. Und der hat einfach, als er jede vierte Zeile hat, hat er einfach jede Zeile viermal so groß gemacht, sodass das Bild, man hat schon geahnt, was dann kommt und dann wurde es dann langsam besser. Die Übertragung kann dann auch abgebrochen werden und man muss mit der Qualitätsstufe leben, die man bekommen hat. Im GIF 89a war dann auch transparente GIFs möglich. Dann gab es animated GIFs, das waren dann so winkende Männlein oder dampfende Kaffeetassen. Und die Kompressionsqualität, 1:2 bis 1:10 erreicht man mit dem Lempel-Ziff-Welch-Code. Also da ist schon einiges zu holen. Ich glaube, habe ich irgendwelche Zahlen hier? Ja, hier. 68 Kilobyte, also im Vergleich zu unseren 1,2 Megabyte vorher, aber verlustfrei ist es halt so lala, wie verlustfrei das ist, liegt wieder an den Farben. Dann gab es mal eben diese Burn All GIFs Initiative, als rauskam, dass da Patente drauf liegen und das ist inzwischen aber auch wieder Geschichte, weil GIFs eigentlich nicht mehr so richtig in Mode sind. Es gibt inzwischen bessere Verfahren. Hier sehen Sie mal GIF versus JPEG hat bei 68 Farben 140 Kilobyte. Ein gutes JPEG, also ein JPEG komprimiert, hat nur 52 Kilobyte. Also ist viel weniger, sieht aber besser aus bei Fotos. Anders ist es bei flächigen Bildern, da kann GIF nochmal punkten, aber im Grunde genommen hat JPEG also die Herrschaft übernommen, weil bei vielen Anwendungen ist JPEG besser. Wo man GIF vielleicht noch sieht, ist, wenn Sie in Webseiten Überschriften, also große Überschriften als Bild exportieren wollen, weil ja der Benutzer meistens nicht ihre Schriftart, ihre Lieblingsschriftart auf dem Rechner hat. Dafür würden dann GIF eingesetzt, weil Schriften halt doch sehr flächig sind. Nicht? Sie haben sehr viel Weiß und dann gibt es immer mal so ein bisschen Schwarz-Grau und dann wieder viel Weiß und dafür ist dann GIF eigentlich ganz gut. Da nimmt man dann häufig kein JPEG, aber das sind solche Anwendungen. So, was anderes sind noch vielleicht zur Bildkomprimierung, auf die ich jetzt gar nicht so sehr eingehen will, Vektorbilder. Also Sie speichern nur die Umrisse und die Farben da drin. Hat einen großen Vorteil, es skaliert, also Sie können es irgendwie auf ein T-Shirt drucken oder auf einen riesen Poster, weil Sie ja nur die Umrisse speichern in Form von Bézier-Kurven. Das sind auch so Clip-Arts, das gibt es auch, Adobe Illustrator macht das oder CorelDRAW, sind solche Software, wo Sie nur Umrisse zeichnen. Ist ein bisschen dafür gedacht, dass Sie mit Grafiktablets arbeiten, also dass Sie wirklich den Prozess des Zeichnens von dem Computer unterstützt bekommen und nicht, dass Sie Fotos konvertieren, wie hier wieder mit dem Toucan. Benutzt wird es vor allem für also ganz einfache geometrische Formen, Kreise, Quadrate, Sterne. Was Sie aber speichern, sagen wir mal, um den Kreis zu speichern, würden Sie jetzt nicht die Bildinformationen des Kreises speichern, sondern nur den Mittelpunkt in XY-Koordinaten und den Radius und dann noch die Information, dass es randlos ist und blau gefüllt wird. Und das hat dann den Vorteil, je nachdem, wo Ihr X und Y ist, ob das jetzt irgendwie das Fenster in diesem Haus ist oder nur der Punkt auf Ihrem T-Shirt, ist dann egal, weil er den Kreis jeweils neu berechnet, der Computer. Das geht auch mit Rechtecken oder Quadraten, indem Sie wieder einen Eckpunkt, Durchmesser und wieder so ein paar Bildinformationen haben. Oder bei Sternen, Mittelpunkt, Durchmesser, wie viele Zacken hat er, ist er umrandet, hier ist noch ein Verlauf drin. Also solche Grafiken, Sie wissen, wovon ich rede. Umrissbeschreibungen, die Hauptanwendung heutzutage ist neben so Infografiken der Einsatz bei Schriften, weil Ihr Computer auch Schriften in dieser Form speichert als Umrissinformationen und dann jeweils für die Anwendung, ob es für den Bildschirm ist oder für den Druck, die Schrift dann neu errechnet. Das führt uns aber so ein bisschen in ein anderes Gewässer, was ich dieses Semester gar nicht vorhabe, nämlich wie speichert man Schriften und wie verarbeitet man Schriften. Da braucht man solche Vektorinformationen. Ansonsten die Zeit der Clipart ist ja zum Glück, ist zwar nicht vorbei, aber zurückgedrängt in die Grillparty-Einladungsecke. Also nicht jede Webseite hat mehr Cliparts, das war mal ganz beliebt. Inzwischen gibt es viel mehr professionelle Designer und die verzichten wohlweislich auf Vektorgrafiken mit grauem Verlauf. Aber also Vektorgrafik hat so seine Nische im Grafikdesign, aber wird vor allem benutzt bei Schriftcodierung. Und GIF ist halt auch raus, wenigstens unter starkem Druck durch PING, Portable Network Graphics, als Reaktion auf die Patentansprüche von Unisys auf GIF entstanden, aber komplett open, also ein offener Standard. Die Haupteigenschaften sind eingegangen, also Sie können indizierte Bilder machen mit 256 Farben, Sie können es on the fly dekodieren und generieren, haben dieses progressive Interlaced Display, das sich so nach und nach aufbaut. Aber was Sie auch haben, Sie haben Transparenz. Gut, das ist bei GIF ja auch so ein Bit-Transparenz, um nicht rechteckige Bilder zu erzeugen. Sie können zusätzlich noch Textinformationen abspeichern. Es ist Hardware- und Plattformunabhängig und, wenn Sie möchten, verlustfreiere Kompression, aber in jeder zulässigen Farbtiefe. Das ist schon mal was Neues. Und auch die Transparenz, das sehen Sie hier, das sind echte Pings, die ich da draufgelegt habe. Es ist halt so eine Semi-Transparenz möglich. Also, dass das durch den Eiswürfel dann noch die Schrift durchscheint zum Beispiel. Das ist mit GIF gar nicht möglich. Mit GIF können Sie immer nur eine Farbe transparent schalten, alle anderen nicht. Bei PNG können Sie sagen, nein, dieser Pixel soll aber bitte nur halbdurchlässig sein oder nur ein Viertel oder ganz. Das heißt, Sie haben einen sogenannten Alpha-Kanal. Das wäre nochmal zusätzlich 8-Bit. Wenn Sie nur den Alpha-Kanal anschauen, sehen Sie meistens nur so ein Schwarz-Weiß-Bild, also ein Graustufenbild. Aber die Grauinformation sagt, weiß ist dieser Pixel, der an dieser Stelle ist, soll voll sichtbar sein. Schwarz heißt, der soll gar nicht sichtbar sein. Und grau heißt halt, der soll so halb durchlässig sein, je nachdem, wie viel Prozent grau Sie haben. Das ist was Neues, dass PNG noch einen zusätzlichen 8-Bit-Alpha-Kanal mit sich führt, was heutzutage sehr erwünscht wird, weil Sie dann Bilder übereinander legen können und erst während der Animation wird berechnet, welche Pixel eigentlich sichtbar sind. Alpha-Kanäle brauchen Sie immer bei Videoproduktion, Filmproduktion. Wenn Sie, sagen wir mal, den Nachrichtensprecher vor die Wetterkarte stellen wollen, dann stellen Sie ihn vor eine grüne Wand und dieses Grün machen Sie weg. Aber was machen Sie mit den Haaren und mit den Übergängen? Da gibt es dann so Alpha-Kanäle, wo Sie sagen, dieser Bereich des Bildes ist voll sichtbar, der ist gar nicht sichtbar und der ist so halb durchscheinend. Und dann packen Sie das andere Bild in den Hintergrund und der berechnet, egal wie der sich bewegt, berechnet der Computer das Gesamtbild erst aus dem Ausgangsbild und dem Alpha-Kanal und dem Hintergrundbild. Und das ist bei PNG auch so, wobei Sie hier keine Animation haben. Also es gibt auch MNG, das ist dann für bewegt. Also was Animated GIF ist, macht Ming, aber das hat sich eigentlich nie durchgesetzt. Dann haben Sie Gamma-Informationen für Kontrasteinstellungen, Autor- und Copyright-Hinweise, progressive Displays, können Sie also eine schnellere Bildrepräsentation erreichen. Sie haben eine bessere Kompression als GIF durch Filterung und so eine LZ7, das ist so eine Lempel-Ziff-Welch-Verbesserung im Gegensatz zu GIF. Das Format ist offen und die Austauschbarkeit gesichert, weil es nicht proprietär ist. Also wenn wir hier sehen, 24-Bit PNG unkomprimiert, also kriegen 352 Kilobyte, 8-Bit PNG komprimiert, sieht immer noch besser aus als das GIF, 136 Kilobyte. Geeignet ist es damit für Fotos und anderes Bildmaterial. Dadurch, dass es offen ist, also JPEG war auch mal eine Zeit lang patentiert, also es hat sich nicht durchgesetzt, vor allem weil der Internet Explorer es lange Zeit nicht unterstützt hat. Die haben es einfach nicht implementiert und so, dass alle Webdesigner sich gesagt haben, na, wenn ich jetzt PNG nehme, dann sieht der, und die meisten haben halt Internet Explorer, die sehen da nichts und insofern hat es sich nicht durchgesetzt, einfach aus politischen, firmenpolitischen Gründen. Aber es ist immer das bessere Verfahren gewesen und inzwischen macht auch der Internet Explorer mit, sodass PNG sie, also wir finden häufiger PNGs. So, hier sieht man, das sehen Sie ja jetzt wahrscheinlich gar nicht, ich kann das hier glaube ich auch nicht dunkel machen, das sehen Sie aber, wenn ich Ihnen die Folien exportiere, ein Differenzbild. Sie haben 6:1 Kompressionsgröße. Was Sie in dem Schwarz, was jetzt schwarz ist, das Bild, wenn Sie es aber zu Hause dann sich anschauen, werden Sie so einen Schatten von dem Toucan sehen. Das ist, man legt die Bilder übereinander oder man subtrahiert die Bilder voneinander und dann sieht man, was bei der Kompression verloren gegangen ist. Vorher, nachher. Und das Verlorene sehen Sie jetzt in diesem Schwarz, aber ich glaube, da sehen Sie noch nichts. Das liegt aber hier an dem Tageslicht und an der Umgebung. Das heißt aber, da Sie nichts sehen, ist eigentlich ganz gut, sehen Sie auch die Verluste nicht. Das ist eigentlich so die Aussage, die dahinter steckt, dass Sie unter den Bedingungen die Verluste auch gar nicht wahrnehmen, beziehungsweise erst sehr viel später, wenn wir stärkere Kompressionen haben. So, und das führt uns dann zu dem Hauptkompressionsalgorithmus der heutigen Vorlesung, nämlich JPEG. Steht für Joint Photographers Expert Group, der ISO, also von verschiedenen Komitees, die da zusammengearbeitet haben. Das beginnt schon 1986 und die erste Version kommt 1991 auf den Markt. Ist also jetzt schon eigentlich über 20 Jahre alt. Nichtsdestotrotz bis heute Stand der Produkte, kann man nicht unbedingt Stand der Technik oder Stand der Forschung, aber einfach Stand der Dinge, weil die Kameras das unterstützen, auch Scanner. Also sehr viele Geräte geben einfach standardmäßig erstmal ein JPEG aus. So dass Sie auch verstehen müssen, wenn Sie ein JPEG erzeugen wollen, auch Browser, nicht Browser, was können Browser? PNG, GIF und JPEG. Das ist ungefähr das, was Sie hinkriegen und alles andere läuft nur über Plugins. Also wenn Sie in dem Bereich arbeiten wollen, mit JPEGs müssen Sie irgendwie umgehen können. Da gibt es ein paar Parameter, die Sie verstehen sollten. Das Interessante am JPEG-Verfahren ist, er definiert ein verbindliches Dekompressionsverfahren. Er sagt Ihnen, wenn Sie eine Datei bekommen, wo drauf steht, das ist JPEG, dann dekodieren Sie die folgendermaßen. Es wird aber nicht vorgeschrieben, wie Sie zu dieser Datei kommen. Das ist jedem freigestellt, sodass es dadurch zu verschiedenen Qualitätsstufen in der JPEG-Implementierung kommt. Also eine Firma implementiert besser als eine andere eine JPEG-Kompression, die eine JPEG-Datei erzeugt, die wiederum von jedem anderen dekomprimiert werden kann. Das ist ganz clever. Das ist bei Medienkompressionsverfahren üblich, dass man nicht sagt, wie man es kodiert, sondern nur, wie man es dekodiert oder dekomprimiert. Und die Kompression den Leuten überlässt. Und Sie werden bei JPEG und auch bei den anderen sehen, wo es Qualitätsunterschiede gibt, also an welchen Parametern Sie drehen können, um eine bessere JPEG-Implementierung als Ihr Nachbar zu bekommen. Und bei MP3 oder MPEG ist es ganz ähnlich. Da gibt es verschiedene Dinge, an die Sie, da müssen Sie wirklich Forschung investieren, um dort besser zu werden. Und, aber egal, das Ergebnis ist ein JPEG und das kann jeder dekomprimieren, der diesen Standard implementiert und das sorgt dafür, dass das JPEG von dem einen nicht so aussehen muss wie das andere. Hier sehen Sie JPEG extrem, kann man sagen. Sie teilen das Bild in 8x8 Pixel große Blöcke auf und komprimieren jeden einzelnen. Das ist schon mal das Hauptverfahren. Sie kennen diese Artefakte, das sind so typische Blockartefakte. Bei Filmen ist das ganz genauso. Man komprimiert nicht das Gesamtbild, sondern das komprimiert man blockweise. Und wenn in einem Block was schief geht, ist nicht schlimm, dann ist der halt mal kurz schwarz oder so, aber dann ist das gesamte Bild nicht betroffen. Und hier sehen Sie eine extreme Kompression. Also das ist wahrscheinlich so 1 zu 100 oder so, nicht? Die können komprimieren von 1 zu 3 bis 1 zu 100. Das ist immer verlustbehaftet. Nein, es gibt auch eine verlustfreie, die Kompression ist aber nicht groß. Also sobald Sie den Hauptalgorithmus in JPEG einsetzen, entsteht eine Verlustbehaftung. Das sehen Sie hier auch. Aber es basiert darauf, dass Sie hohe Frequenzanteile wegschmeißen. Wenn Sie sich an letzte Woche erinnern, oder war das vor 2 Wochen, da können Sie sich nicht alle dran erinnern, Da ging es darum, dass man Bilder zusammensetzt aus verschiedenen Frequenzen, aus Bildfrequenzen. Und Sie können einfach die hohen Frequenzanteile wegschmeißen und dadurch sehen Sie das Bild immer noch nur so ein bisschen unscharf und verschwommen. Und genau das macht JPEG halt, indem Sie hier, und das ist jetzt so eine Extremform, dann haben Sie eigentlich nur noch die tiefen Frequenzanteile. Ich komme aber noch darauf zu sprechen, was das ist. Sie haben hier die tiefen Frequenzanteile und jeweils in jedem 8x8 Pixel großen Block. Und daraus können Sie erahnen, was das Grundbild ist, aber so richtig rauskriegt man es wohl nicht mehr. Sie können es anwenden auf Grauwertbilder, auf RGB-Bilder, also Rot, Grün, Blau mit den drei Kanälen, auf YUV-Bilder, das ist also Luminanz- und Farbdifferenzbilder, das was Fernsehen überträgt, also in der digitalen und analogen Form. Y ist der Helligkeitskanal und UV sind dann jeweils der Rot-Grün- und Blau-Gelb-Kanal. Unterschiedliche Spalten- und Zeilenzahlen, unterschiedliche Helligkeitsauflösungen. Und die Verluste entstehen erst durch Quantisierung und Rundungsfehler der diskreten Kosinustransformation. Und das ist jetzt das Kryptische, das werde ich Ihnen jetzt noch erläutern, was damit gemeint ist. Das ist sozusagen auch das Herz und das müssen Sie verstehen, weil das im MPEG, also bis heute ist die diskrete Kosinustransformation der Kern jeder Medienkompression. Ob das Bild, Ton ist oder Film, auch 3D, was jetzt demnächst rauskommt, also gibt es ja auch schon Kompressionsverfahren, die basieren alle auf der diskreten Kosinustransformation und die müssen Sie zumindest in Ansätzen verstehen, weil darin klar ist, wie man eigentlich komprimieren kann. Eingesetzt wird es gerne, hier sehen Sie irgendwie Satellitenkompression, das war so ein Grund, wir wollen ja Satellitenbilder übertragen, wird halt gleich in JPEG gemacht, 12 zu 1, Meteor France macht das 18 zu 1, sind so typische Dinge. Hier sehen Sie mal wieder unseren Toucan, der von 1223 auf 52 Kilobyte, also Kompression von 31 zu 1, ohne dass man das irgendwie jetzt dem Bild unmittelbar ansieht. Sie haben aber von 24 Bit pro Pixel nach der Kompression nur noch 0,78 Bit pro Pixel. Das ist wirklich eine enorme Einsparung. Differenzbild bleibt weiterhin schwarz. Jetzt gehen Sie auf 69 zu 1. Sie sehen es im Bild noch nicht unbedingt. Auch auf dem Beamer in der Differenzbild sehen Sie es noch nicht unbedingt. Aber man kann es jetzt schon deutlicher erkennen. Nach der Kompression nur noch 0,35 Bit und hier 0,18 Bit. Sehen Sie jetzt im Differenzbild immer noch nichts. Das ist nämlich jetzt richtig deutlich. Da gehe ich noch eins weiter. Eins lege ich noch drauf. Der Beamer ist mies. Immer noch nichts. Ne? Ist immer noch schwarz. Aber Sie sehen jetzt zumindest, dass... also das liegt aber wirklich... Also der Beamer ist wirklich miserabel, muss ich sagen. Weil Sie sehen ja zumindest in dem rechten Bild, dass es doch deutliche Kompressionsartefakte aufweist. Und die sieht man natürlich auch in der Differenz. Aber gut, müsste man hier, ich habe aber gar keine Fernbedienung, um das hier zu verändern. Wir haben aber von 24 Bit jetzt nur noch 0,12 Bit pro Pixel, also eine Kompression von knapp 200 zu 1. Das ist nicht kostenlos, das sehen Sie auch. Aber manchmal, gerade wenn man progressiv überträgt, also ist es besser als nichts, weil Ihr Bild ja jetzt auch wirklich nur noch 8 Kilobyte groß ist. Von 1,2 Megabyte auf 8 Kilobyte ein Bild, da kann man nicht mehr viel erwarten. Und es sieht aber immer noch, also man kann ja noch den Toucan erkennen. So, also das ist schon ganz mächtig. Die Frage ist, wie wird es gemacht? Das ist der Algorithmus in Kürze. Also Sie haben Ihr RGB-Bild, das transformieren Sie erst. Also ich mache das jetzt auch progressiv. Ja, ich hudel das einmal durch und dann gehen wir es en Detail immer durch. Sie wandeln es um in einen anderen Farbraum. Von RGB auf YCRCB. Y sind die Helligkeitsinformationen, CR die Rot-Grün und B, CB die Blau-Gelb-Informationen. Da verlieren Sie nichts. Sie haben nur eine interessantere Darstellung. Und dann wird werden Farbinformationen weggeschmissen. Dadurch gewinnen sie schon einiges, aber das Auge löst viel besser Helligkeiten auf als Farbe, sodass sie einfach auf jede, also von 4 Farbinformationen können sie auf 3 verzichten. Das ist schon mal so ein sogenanntes Chroma Subsampling, Downsampling, was nicht unüblich ist. Jede Kamera macht das so, so ein Verfahren, dass sie sagt, wir nehmen nicht mit 24 Bit pro Pixel auf, sondern eigentlich nur mit 12. Nämlich 8 Bit für die Helligkeit und dann jeweils 2 für die Farben. So, und dann gibt es die sogenannte diskrete Kosinustransformation und Quantisierung. Das ist jetzt noch die Blackbox, da passiert was ganz Fantastisches. Dann haben Sie eine Zahlenreihe aus jedem dieser Kanäle, also Y, CR und CB. Auf jedem Kanal wird das einzeln angewandt. Danach haben Sie so eine Zahlenreihe, die kodieren Sie dann entsprechend. Und dann gibt es, naja, Huffman- und Lauflängenkodierung, dann sind Sie fertig. So, wir fangen vorne an. Y, CB, CR. Wenn Sie dieses Haus sehen, dann ist der Y-Kanal die Luminanz, nur die Helligkeit. Das ist ein Grauwertebild. Und dann haben Sie Chroma Blue Yellow und Chroma Red Green. Das basiert darauf, dass Rot und Grün bzw. Blau und Gelb Komplementärfarben sind. Jeder Punkt ist entweder Blau oder Gelb oder in einem gewissen Maß etwas dazwischen, aber nie gleichzeitig. Das heißt, Sie können durch diesen Blau-Gelb- und Rot-Grün-Kanal die Farbinformation komplett wiederherstellen. Und so funktioniert auch Farbfernsehen. Da heißt es halt U und V, weil es analog ist. Aber also CBCR ist die digitale Fassung, aber deswegen können auch Schwarz-Weiß-Fernsehbesitzer oder konnten Farbfernsehen wahrnehmen, weil sie diese CBCR oder das U und das V einfach nicht empfangen haben oder nicht verarbeiten konnten. Aber der Y-Kanal, das war das, was im Schwarz-Weiß-Fernsehen gesendet wurde, weiterhin. Und jetzt sendete man zusätzliche Informationen, die der Farbfernseher verarbeiten konnte, die dem Schwarz-Weiß-Fernseher aber egal waren. Und wenn Sie oben sehen, Sie die Matrix, wie man es umrechnet. Also Y, wenn Sie ein RGB-Bild haben, das ist eine einfache Matrizenmultiplikation, berechnen Sie Y Helligkeit, indem Sie 0,299 des R-Pixels nehmen, 0,587 des Grün und 0,114 des Blauanteils. Das ist insofern interessant, dass Sie sehen, in der Helligkeit geht also sehr stark der Grünanteil rein. Das hatte ich Ihnen ja bei der Bayer-Matrix erzählt. Das Auge braucht Grün, um Helligkeiten wahrzunehmen. Und das sieht man auch in diesem Umrechnungsfaktor. Und deswegen ist eine Bayer-Matrix auch aufgebaut, wie sie ist, damit sie eben die Helligkeiten am besten bestimmen. Denn das sehen Sie auch schon, also die Hauptinformationen des Bildes sehen Sie aus dem Y-Kanal und nicht aus den Farbkanälen. So, und dann, das ist die erste Transformation. Die ist aber verlustfrei. Die können Sie, da ist eine, also verlustfrei im Sinne, also bis auf Rundungsfehler. Aber Sie können die RGB-Kanäle da wieder herstellen aus dieser Information, indem Sie einfach diese Multiplikation umkehren. Das ist eine einfache lineare Gleichung. So, und danach geht es in dem Algorithmus ins Downsampling, also die Frage, welche Farben behalten wir. Das sehen Sie hier. Sie haben oben YCBCR, also ein Pixel, nicht, dass dieser pinkfarbene Pixel ist aufgebaut aus einem Y, einem CB und einem CR-Komponente. Vorher war es RGB, nach der Farbtransformation YCBCR. Und jetzt sagen Sie aber, okay, wir können uns aber Farben auch teilen. Also da das menschliche Auge Farben nicht so gut auflöst wie Helligkeiten, sagen wir, wir behalten die Y-Information, wenn wir jetzt viele Pixel haben, und sagen, wir packen einfach zu jeweils zwei Y-Werten einen CB und einen CR-Wert. Das ist das sogenannte 4:2:2 Sampling. Oder Sie können sagen, wir machen noch weniger. Das ist das 4:2:0 Sampling zum Beispiel, dass Sie sagen, okay, wir schmeißen sogar jede zweite Zeile weg. Also die oberen zwei kriegen nur Rot und die unteren zwei kriegen nur Blaudaten. Beziehungsweise die Rotdaten gelten für die ganzen 4 Pixel, die da folgen. Das ist so eine Variante. Oder Sie können es wie recht machen, das ist dann, glaube ich, 4:1:1, genau. Also jeweils 4 Helligkeitsinformationen teilen sich eine blaue und eine rote Helligkeitsinformation und damit können Sie in der Kompression, also Sie haben oben für 4 Pixel brauchen Sie 4 mal 3, 12 Komponenten, unten brauchen Sie nur noch 6, nämlich 4 Helligkeiten und jeweils eine Farbkomponente. Das heißt, Sie haben durch 4:1:1 Chroma Subsampling eine Kompression von 1:2. Und bei 6 Byte, also Sie brauchen nur noch 6, also beziehungsweise wenn Sie dann noch sich das anschauen, Sie brauchen oben bei 4:4:4, also bei 4 Pixel haben Sie 24 Byte, brauchen Sie für 4 Pixel. Unten brauchen Sie für die 4 Pixel, oben brauchen Sie 24 Bit, unten brauchen Sie für die 4 Pixel nur noch 8 Byte, also bei 4:2:2, weil Sie sich die Hälfte einsparen, haben Sie eine Kompression von 1 zu 3. Bei 4 zu 2 zu 0 brauchen Sie 6 Byte nur noch für 4 Pixel jeweils, nicht? Pro Zeile, weil Sie ja die Sachen wegschmeißen, da haben Sie eine Kompression von 1 zu 4 und bei 4 zu 1 zu 1 auch, haben Sie eine Kompression von 1 zu 4, also gar nicht, sogar mehr als 1 zu 2, wenn Sie 4 Pixel anschauen. Nicht für 4 Pixel brauchen Sie 4 plus 4 Byte für die Y und 1 Byte für CB und 1 Byte für CR, das sind 6 Byte. Und 6 Byte zu 24 Byte sind einfach 1 zu 4. Also das ist eine Kompression, ohne dass Sie irgendwas tun, haben Sie schon das Ganze eingedampft auf ein Viertel, also ohne dass Sie einen komplizierten Algorithmus draufsetzen, indem Sie einfach sagen, wir schmeißen Farbe in großen Mengen weg. Denn Sie gucken sich nicht immer ein Pixel an, sondern Sie gucken sich immer Viererblöcke an, weil Sie dort ja sich die Farbinformationen teilen. Also 4 zu 1 zu 1 hat eine Kompression von 1 zu 4 und 4 zu 2 zu 2 hat eine Kompression von 1 zu 3 und 4 zu 4 zu 4, das obere, hat keine Kompression. Das ist das Problem bei Kameras. Wie ist eigentlich Ihr Chroma-Subsampling? Gerade bei Filmkameras sind so die qualitativ höchsten, haben einfach 4 zu 4 zu 4 eine Kompression, aber es braucht entsprechend viel Speicher. Und jede andere Kamera hat eigentlich 4 zu 2 zu 0 oder 4 zu 1 zu 1, wo Sie Farbinformationen wegschmeißen, die Sie nie wieder kriegen. Ganz klar, weil Sie ja nicht mehr wissen, was war eigentlich an dem zweiten Pixel, Helligkeitspixel für eine Farbinformation. Die haben ja einfach nur gemittelt. Aber gut, das ist halt der erste Schritt. Das heißt, Sie haben jetzt schon eine Menge eingespart. Und jetzt kommen wir zum Hauptpunkt der sogenannten diskreten Kosinustransformation. Und da brauche ich jetzt Ihre volle Aufmerksamkeit. Die ist nicht schwer, aber also man muss erst mal dahin kommen. So, was wir machen, wir teilen wieder wir nehmen jeden Kanal einzeln. Also einmal den Helligkeitskanal, den CB und den CR-Kanal, die ja jetzt zusammengedampft wurden, schauen wir einzeln an. Im Grunde genommen schauen wir jetzt immer nur so einen Graubereich an, weil wir die Informationen so als Grauwerte abspeichern, zwischen 0 und Schwarz oder zwischen 0 und 1, also zwischen Weiß und Schwarz. Wir haben drei verschiedene, achtmal, hier sieht man auf dem Bild, drei verschiedene Bereiche haben als Durchschnittswert irgendwie diesen Grauwert. Das heißt, wenn Sie alle Pixel zusammenzählen und durch die Anzahl teilen, kommt so ein Mittelwert raus. Und was wir machen mit der diskreten Kosinustransformation, wird ein Pixelquadrat bezüglich seiner Ähnlichkeit mit Basisfunktionen bewertet. Das heißt, wir schauen uns an, hier sehen Sie mal solche Basisfunktionen. Wenn wir einen so einen 8x8 Block haben, wie können wir diese Basisfunktionen übereinander legen, geeignet, um diesen Ursprungswert zu bekommen? Ich will Ihnen das nochmal kurz anders in einem anderen Bild hier erklären. Eine Variante ist, das wäre dieses rechte Bild, eine Basisfunktion ist einfach, für jeden Pixel haben Sie irgendwie einen schwarz und der Rest ist weiß. Das heißt, Sie können, wenn Sie aus dem Rechten das geeignet wählen, können Sie ein beliebiges 8x8 Pixel großes Bild übereinander legen, indem Sie sagen, an dieser Stelle ist ein Pixel, der hat den Wert 10, der hat den Wert 8, der hat den Wert 125. Also wenn Sie diese rechten Dinge alle übereinander legen, stellen Sie sich vor, es wären so transparente Folien, die legen Sie einfach übereinander und gewichten die entsprechend, da können Sie jedes Bild aus der rechten Satz erzeugen. Ist Ihnen das verständlich? So als Basis, als Basisvektoren. Warten Sie mal, ich suche mal.
Bunte Kreide. Der braucht ja bunte. Der weiß.
So, schauen Sie jetzt mal an. Wenn ich einen Vektor habe, sowas wie 2, 5 und 17. Das ist ja das gleiche wie 2 mal 1, 0, 0 plus 5 mal 0, 1, 0 plus 17 mal 0, 0, 1. Das ist Ihnen klar. Nichts anderes sagt es auch aus. Dann habe ich halt, ich habe halt zweidimensionale Vektoren, kann man sagen. Also es sind halt sehr lange Vektoren. Die sind 64 Einträge, haben Sie. Wenn Sie so einen, Sie können ja so einen Block auch als langen Vektor schreiben, wenn Ihnen das lieber ist. Und Sie gewichten jeden dieser Basisvektoren mit der entsprechenden Komponente und haben dann Ihr Ergebnisblock. Das ist soweit in Ordnung. Ja? Jetzt wissen Sie aber vielleicht noch aus der Mathematik, dass es unterschiedliche Basen gibt, mit denen Sie solche Vektoren beschreiben können. Da gab es immer Basistransformationen, das war immer alles sehr obskur. Wenn man sich das anschaut, und genau das macht das Ding hier auch, was wir sagen, und da gibt's, das kann man halt beweisen, ist, wir können mit diesen Basisvektoren, die Sie auf der linken Seite sehen, wenn wir die entsprechend gewichten und übereinander legen, können wir auch das Bild darstellen, und zwar auch alle Bilder verlustfrei und genauso wie ursprünglich. Es ist halt auch ein Basisvektor. Das ist nicht, also das ist intuitiv ist das nicht klar, weil man sich nicht vorstellt, wie muss ich das eigentlich übereinanderlegen? Wie baut man sowas eigentlich auf? Wenn Sie von oben drauf schauen, haben Sie ganz oben links, das ist einfach der Weißanteil. Das ist genau dieser hier, dieser Grauanteil. Das ist so der Durchschnittswert, den packen Sie als erstes drauf. Und alles andere sind auf der oberen Linie Cosinusfunktionen. So sieht ja eine Cosinusfunktion von der Seite aus. Und wenn Sie sagen, Sie gucken auf so eine Cosinusfunktion drauf, sozusagen auf eine Schiene von oben, dann ist die 1 ist weiß und die minus 1 ist schwarz. So schauen Sie von oben drauf, wie auf so eine Rampe schauen Sie oben. Wenn Sie weiter nach rechts gehen, dann haben Sie mehrere solche Wellen. Das heißt, die Frequenz wird höher. Dann passt in dieses 8x8 Pixel große Ding nicht nur eine so eine Welle, sondern vielleicht mehrere. Von oben gesehen, nicht? Schwarz ist, weiß ist die 1, schwarz ist die minus 1, Cosinus. Das ist auf der ersten Spalte ganz ähnlich, nur läuft, die Welle läuft dann halt irgendwie horizontal und nicht vertikal. So können Sie sich das vorstellen, sehen Sie das, ja? Die Cosinusfunktion von oben. Und alles in der Mitte entsteht, indem Sie diese Dinge übereinander legen, sprich multiplizieren. Also schwarz mal schwarz ist minus 1 mal minus 1 ist weiß. Also minus 1 mal minus 1 ist ja gleich 1 und das wird dann weiß. Und deswegen haben Sie halt so ein Schachbrettmuster, was, je weiter Sie nach unten rechts kommen, zunehmend feiner wird. Das sehen Sie ja dann auch. Das heißt, wenn Sie höherfrequente Bildanteile sehen, die sind Sie unten rechts. Die hochfrequenten Bildanteile bzw. nach unten und je weiter Sie nach unten und nach rechts kommen, desto höher frequent sind die Bildanteile. Und was nun die Grundlage der diskreten, das heißt auch noch diskret, weil Sie ja im Prinzip, Sie sehen ja auch hier, Sie haben ja nur so 8 Stufen. Das ist hier eine analoge, diskret wäre es, wenn ich sage, na, ich muss das jetzt hier irgendwie durch 8 teilen. Das heißt, ich habe hier einen Block, und hier wieder einen. Das macht es dann diskret. Diskret heißt ja in festen Abständen. So, so setzt man diese Basis, so kommt man zu den Basisvektoren. Und die Grundlage der diskreten Cosinus-Transformation ist nun einfach die Aussage, mit diesen Basisvektoren können Sie alle 8x8 Pixel großen Bildausschnitte darstellen. Das funktioniert. Das kann man beweisen, das müssen wir nicht tun. Aber es ist egal, ob Sie die rechte Basis oder die linke Basis nehmen, es funktioniert mit beiden sehr schön, aber bei der linken haben wir gewisse Vorteile, die ich Ihnen nicht verschweigen will. Und das macht nun die diskrete Cosinus-Transformation. Hier sehen Sie die Formel, und nein, sie ist nicht prüfungsrelevant, aber dass Sie es mal gesehen haben, die ist auch gar nicht so schwer, wie das vielleicht aussehen mag, denn Sie sehen hier zwei Cosinus-Funktionen drin und die werden miteinander multipliziert. Das ist genau diese Multiplikation von zwei Cosinus Funktion ist genau ein Basisvektor. Und was Sie machen, Sie multiplizieren Ihre Grundfunktion mit diesem Basisvektor. Das können wir im Eindimensionalen auch machen, wenn Sie nämlich unser Vektor 2, 5, 17 mal einen Basisvektor, sagen wir mal 0, 1, 0, multiplizieren, ist das Ergebnis. Na, was ist das Ergebnis? 5. Einfach dieser Wert. Wenn ich also ein Ausgangssignal oder mein Ausgangsvektor mit einem Basisvektor multipliziere, kriege ich den Wert an dieser Stelle raus. Das ist, denke ich, das ist ganz normal bei diesen Basisvektoren. Das gilt aber für alle Basisvektoren. Das heißt, wenn Sie einen Ausgangswert mit einem Basisvektor multiplizieren, kriegen Sie die Gewichtung dieses Basisvektors raus, die dann eine Rolle spielt. Und genau das wird hier gemacht. Sie multiplizieren, dieses fxy ist Ihr 8x8 Pixel großer Bildausschnitt. Und den multiplizieren Sie mit allen Basisvektoren und kriegen dann für diesen Punkt heraus, wie stark muss ich diesen Vektor gewichten, dass er an dieser Stelle steht. Und das macht diese Funktion. Also es ist, und dann brauchen Sie noch so ein paar Faktoren, dass es irgendwie einheitlich wird, aber das ist das Geheimnis dieser Funktionen. Im Grunde genommen multiplizieren Sie Ihr Bild mit allen Basisvektoren und dann kriegen Sie die Gewichtung der Basisvektoren raus. Wie oft muss ich die, wenn ich die übereinander lege, multiplizieren, dass ich mein Bild habe? Das macht die diskrete Cosinus-Transformation. Und dann haben Sie als Ergebnis, wenn Sie das verstanden haben, haben Sie alles verstanden. Also schwerer wird es dann nicht mehr. Sie haben also aus Ihrem Bildausschnitt nach der DCT-Transformation oder nach der Multiplikation mit den Basisvektoren eine Koeffizientenmatrix pro Kanal. Also für den Y-Kanal haben Sie eine, für den CB und den CR-Kanal. Haben Sie eine Matrix, die Ihnen jetzt nicht mehr die Helligkeit, also auf der linken Seite haben Sie Picture, also rechte Bildhälfte, linkes Ding haben Sie Picture-Matrix, haben Sie die Helligkeitsinformationen und auf der rechten Seite haben Sie die diskreten Cosinus-Transformationskoeffizienten. Das sind auch 24, 64 Werte. Wir haben immer noch, das ist immer noch verlustfrei an dieser Stelle. Wir haben nur eine Transformation der Basis vorgenommen und berechnen andere, haben andere Koeffizienten. Wir können das aber jederzeit wieder rückgängig machen, verlustfrei. Soweit klar? Also bislang ist noch gar nichts passiert, aber jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Wir schmeißen Informationen weg. Und zwar dividieren wir die Matrix, und das ist jetzt nicht im Sinne einer Matrizendivision gedacht, sondern komponentenweise. Also wir haben die Koeffizientenmatrix und eine Quantisierungsmatrix, die wird Zahl für Zahl dividiert. Und wenn Sie sich die Quantisierungsmatrix anschauen, sehen Sie, die hat nach unten rechts hin sehr hohe Werte und nach oben links eher schwächere Werte. Und das heißt, die Quantisierung, das führt dazu, dass wir bei der Division so 2 geteilt durch 99 ist halt fast 0. Und dann runden wir, ist halt gleich 0. Das führt dazu, dass das Ergebnis oben links viele Einträge hat, auch noch echt größer oder kleiner 0, also echt unterschiedlich von 0. Und nach unten rechts hin zunehmend mehr Nullen. So, und das wird halt noch gerundet. Und das sagt, wenn Sie sich nochmal an diese DCT-Funktion erinnern, die hochfrequenten Anteile fliegen raus, das sind die unten rechts, da wo die Kosinuswellen sehr viele Buckel hatten, die schmeißen wir raus und die tieferer frequenten Anteile, die behalten wir drin. Und hier steckt der Unterschied auch drin, also unterschiedliche Implementierungen haben unterschiedliche Quantisierungsmatrizen, weil die sagen, das Auge sieht diese Funktion weniger gut oder diese Frequenz braucht es nur in der Gewichtung und da ist auch der Forschungsaufwand, der auch betrieben wird, um zu sagen, wie gut kann das Auge eigentlich welche Frequenzen auflösen. So, bei diesen Ähnlichkeiten gemessen mittels Division durch den gewählten Quantifizierungskonstanten wird das so interpretiert, dass die Anpassung an die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit hohe Frequenzen geringer gewichtet als Tiefe. Die Quantisierung entscheidet bei ansonsten gleichen Parametern über die Qualität des Verfahrens. Und wenn Sie einstellen in Ihrem Programm bitte 75% Kompressionsdichte oder 50% oder 90%, dann wird nur an dieser Quantisierungsmatrix gedreht. Nichts anderes wird da verändert. Es sei denn, Sie können auch einstellen, bitte mein Chroma-Subsampling 4:2:2 oder 4:2:0 oder so. Verluste können hier in Schritt 3 und 5 auftreten. Das Problem sind immer Rundungsfehler bei diesen ganzen Divisionen. Das wird hier nochmal abgerundet. Deswegen, Sie brauchen ja immer ganze Zahlen. Und dann kommen Sie zu Ihrer Ergebnismatrix. Der Wert oben links, das ist dieser durchschnittliche Grauwert, der erstmal der ganzen Sache zugrunde gelegt wird. So, und hier sehen Sie es dann nochmal. Sie haben jetzt hier einen Block, das ist insofern etwas schwierig, weil Sie hier, ich glaube, obwohl es ist, das ist nicht nur ein Blaukanal, das ist der Blau-Rot-Kanal und alles zusammen, den teilen Sie jetzt erstmal auf. Es gibt nicht die Color-Value-Matrix, sondern es gibt eine Value-Matrix für Helligkeit, eine für CB und eine für CR. Das Bild ist da etwas täuschend, aber das wird dann im Prinzip zu den diskreten Kosinus-Koeffizienten ausgerechnet durch diskrete Kosinus-Transformation und nachträgliche Quantisierung. Sie sehen ja jetzt schon viele Nullen. Viele Nullen sind erstmal gut. Viele Nullen heißt, Lauflängenkodierung ist ganz erfolgreich. Den Preis, den Sie dafür bezahlen, dass Sie hohe Frequenzanteile wegschmeißen, ist, das sind diese sogenannten Artefakte. Wenn Sie sich auch da, werden Sie sich nicht erinnern können, aber wenn Sie es in der Vorlesung nachschauen, Sie können ja eine Rechteckfunktion aus Kosinusfunktionen zusammen addieren. Also das war in der Analog-Digital-Vorlesung. Wenn Sie sowas wie eine Rechteckfunktion haben, können Sie das darstellen, oder vielleicht eher so, indem Sie erstmal eine Kosinusfunktion da reinsetzen. Das ist wenig. Dann können Sie aber auf diese Kosinusfunktion noch eine zweite drauf addieren. Oder dritte. So, und wenn Sie das ganz oft machen, also wenn Sie es unendlich mal machen, haben Sie als Grenzwert die Rechteckfunktion. Aber wenn Sie sagen, diese hohen Frequenzanteile, die schmeiße ich raus, dann haben Sie, was Sie dort sehen, diese Überschwinger. Das heißt, an dieser Stelle geht es ein bisschen über dieses Rechteck hinaus und hier unten auf. Das liegt daran, dass es eben noch nicht zu Ende interpoliert wurde. Und wenn Sie hohe Frequenzanteile rausschmeißen, führt es dazu, dass Sie so hier innerhalb dieses Blocks so ein Gekrissel haben, immer an Kontrastgrenzen, weil dort Sie halt sehr viele dieser Kosinusfunktionen brauchten oder dieser Basisvektoren, sodass Sie dann dort, wenn wir sagen, wir schmeißen die hohen Frequenzanteile weg, dann sehen Sie noch diese tieferen Frequenzanteile der anderen Basisvektoren durchscheinen. Nicht, das sehen Sie, also achten Sie mal drauf bei schlecht komprimierten JPEGs, also wo diese Artefakte dann auftreten. Und sie tauchen auch immer in diesen 8x8 Blöcken auf. Das sind diese typischen Blockartefakte, die sie auch bei Filmen sehen. Also MPEG ist im Prinzip das gleiche Verfahren halt. Da gibt es noch ein paar clevere Einschübe, die ich Ihnen nächste Woche vorstelle. Aber es arbeitet auch mit der DCT, also diskreten Kohäsionstransformation. Und da sind die Artefakte die gleichen wie beim JPEG, können da auftauchen. Und das sieht man halt, wenn man darauf achtet, sieht man das, dass es immer irgendwie so blockweise ist. Oder hier bei dem E, bei den Buchstaben, nicht, sehen Sie dann auch, dass an den Rändern entstehen halt innerhalb dieser Blöcke, ich finde, bei dem E sieht man es ganz sehr schön an diesem Querbalken, unten sieht man noch diese stark auslaufenden Kosinuswellen von oben, nicht? Die kann man dann also richtig sehen, weil der Kontrastrand halt zu stark komprimiert wurde. So, das war es dann eigentlich. Jetzt, was wir jetzt noch machen, ist eine Zickzack-Kodierung. Das heißt, wir wollen ja eine Lauflängenkodierung drauflaufen lassen. Und das Schöne ist, da wir uns von oben links nach unten rechts vorarbeiten, kodieren wir nicht zeilenweise, sondern im Zickzack, was dann dazu führt, dass das Ende wahrscheinlich alle Nullen einsammelt. Das ist für eine Lauflängenkodierung viel besser. Indem Sie sagen, nicht, also 150, dann erst die 80, 92 und dann gibt es da mal ein paar Nullen, ein paar Einsen noch dazwischen, aber dann kommen ganz viele Nullen und die kann man in der Lauflängenkodierung sehr schön einsammeln. Naja, und zum Schluss halt noch Huffman und das ist die Lauflängenkodierung, Huffman-Kodierung drauf und dann sind Sie fertig. Weil jetzt haben Sie erstmal eine Anzahl von Zahlen, wie viele, die brauchen einmal die 150, einmal die 80, aber hinterher oft die 0 und jetzt haben Sie durch die diskrete Kosinustransformation wirklich was eingespart. Aber nicht verlustfrei. Denn Sie schmeißen hohe Frequenzanteile weg, die kriegen Sie nie mehr wieder. Sie wissen nie mehr, wie es genau aussah. Das sehen Sie an dem Bild eigentlich auch ganz schön. Von 24 bis 64 Bit pro Pixel im Original. 12 Bit pro Pixel, das ist so Verfahren 1:2, nennt man lossless. Also Sie können es um 50% eindampfen. Das ist zwar nicht verlustfrei, aber man sieht es nicht. Und dann haben Sie 2 bis 8 Bit pro Pixel. Also 1:12, man sagt so bis 1:10, das ist ungefähr, das sind nicht die Prozenteinteilungen, aber das ist ja 1:10 Kompressionsverfahren, das ist im Grunde genommen noch verlustfrei. Man sieht es einfach nicht. Usually indistinguishable from the original, sufficient for the most demanding applications. Irgendwas zwischen 1:3 und 1:12. Das ist bei Audiokompression auch so. Also MPEG macht das von 10 Megabyte pro Minute, dampfen sie es dann auf 1 Megabyte pro Minute, pro Sekunde. Pro Minute Größe und das ist halt, man hört es nicht, man sieht es nicht in der Regel. So, dann können Sie aber runtergehen bis zu 1:25. Excellent quality, sufficient for most applications. Also verbrauchen Sie nur noch irgendwas zwischen 0,75 bis 2 Bit pro Pixel von 24. Ja, und dann geht es halt runter. Naja, gut, also 1:100 moderate to good quality. Es geht natürlich runter, aber wenn Sie so 1:200 gehen, das ist dann das untere Bild. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Aber jetzt sehen Sie es, vielleicht sehen Sie es jetzt besser, wenn Sie drauf gucken, sehen Sie diese tieffrequenten, diskreten Kosinustransformationsbasisvektoren. Sie verstehen sogar dieses Wort jetzt. Da sehen Sie, also wenn Sie drauf gucken, sehen Sie nochmal diese Wellen. Oder manchmal sehen Sie auch so diagonale Wellen, wo man halt mehrere übereinander gelegt hat. Aber an solchen hochkomprimierten JPEGs sieht man die Basisvektoren durchscheinen, weil die ganzen hochfrequenten Anteile rausgeflogen sind. Das heißt, wir haben eine sehr schöne Kompression durch diese Zickzack-Kodierung dann hinterher auch, und also wirklich auch nur noch 8 Kilobyte statt 1 Megabyte, aber der Preis ist ja dann doch nicht zu verachten, weil Sie das Ursprungsbild kaum noch rekonstruieren, also können Sie gar nicht mehr rekonstruieren, aber kaum noch erkennen können. Aber dadurch sieht, deswegen habe ich auch so ein paar Bilder beigelegt, man sieht die DCT-Basisvektoren sehr schön. Und dann ahnt man auch, warum es klappt, dass man durch geeignete Übereinanderlegen der Basisvektoren das Ursprungsbild wiederherstellen kann. So, dann haben Sie verschiedene Modi im JPEG, die Sie einstellen können, also einen sequentiellen Modus oder einen progressiven. Progressiv ist auch wieder eher, gibt Ihnen Nachänder, also nicht alle, nicht die erste und die zweite Zeile, sondern die erste und die fünfte Zeile und daraus baut man sich wieder sozusagen, das ist so ein Bild, was erst grob wird und dann immer feiner wird, oder indem Sie sagen, ich gebe erst die Tieffrequenten und alles, was ich an Hochfrequenten habe, liefere ich hier später nach. So eine Pyramidendarstellung. Sie können auch verlustlos JPEG komprimieren, da würden Sie einfach nicht quantisieren. Also dann ist es im Grunde genommen, machen Sie zwar eine diskrete Kosinustransformation, aber Sie schmeißen überhaupt keine Frequenzanteile weg. Und was dann an Verlust entsteht, ist durch Rundungsfehler bei den Multiplikationen oder beim Ausrechnen der Kosinustransformation, beziehungsweise man würde dann gleich eine diskrete Pulscode-Modulation machen, die nichts anderes ist als das, was man vorher gehabt hat. Also Pulscode-Modulation wäre mit den anderen Basisvektoren, die einfach nur so rauspieksen. Da braucht man auch gar keine Cosinus-Transformation, wenn sie gar keinen Verlust vorhaben. Das geht. Der Vorteil bei so hierarchischen Modi ist, dass der Empfänger entscheidet, wann er genug hat an Qualität. Sie können ja sagen, ich übertrage erstmal 10%, dann 30%, 50% der Qualität und irgendwann sagt der Empfänger Stopp. Das könnten Sie, ist, witzigerweise gab es das nie als Geschäftsmodell zu sagen, also wer mehr Qualität will, muss mehr bezahlen. Also bei JPEG-Übertragungen, weil es natürlich nicht weiß, wie es bezahlbar wird. Also in der Regel müssen Sie einfach länger warten, wenn Sie das bessere Bild haben wollen und können vorher dann auch irgendwie weitergehen. Das ist aber nicht uninteressant, wenn Sie große Galerien haben, also Bildergalerien mit kleinen Thumbnails, dann schauen Sie sich erstmal die kleinen Bilder an und sagen, das will ich und das wird dann halt voll übertragen. Bei DSL ist das alles nicht mehr so wichtig, aber je nachdem, wie groß Ihre Fotos, also gerade bei Fotos, wie Ihre Bilder sind, ist es, hier sehen Sie das nochmal, so einen hierarchisch progressiven Bildaufbau. Erst 3 Kilobyte, also die ersten 3 Kilobyte sind schon das komplette Bild und die nächsten 7 Kilobyte, also die nächsten 4 Kilobyte verfeinern das Bild nur noch, bis Sie dann bei 68 Kilobyte sind. Aber wenn Sie gerade im Bereich der Digitalfotografie, also es gibt ja so Fotos, die sind dann halt 2,6 Megabyte groß und das ist bei manchen Übertragungen auch eine ganz schön dicke Sache. Also das dauert dann doch eine Zeit und vielleicht sagen Sie, okay, ich brauche aber nur so die halbe Auflösung oder ein Viertel von der Qualität, was ja doch deutlich mehr ist als ein Viertel der Dateigröße, die Sie da gewinnen. So, und zum Schluss vielleicht noch ein Hinweis, man kann es noch anders machen. Also es ist längst nicht das Letzte, was die Kompressionsverfahren zu bieten haben. Es hat sich dann mit anderen Basisvektoren oder Basisfunktionen können Sie eigentlich noch besser arbeiten. Das sind die sogenannten Wavelets. Das sehen Sie hier, das ist im zweidimensionalen mal so ein Wavelet. Das ist keine Cosinus-Funktion. Man ahnt noch irgendwie, es ging mal nach oben und mal nach unten, aber es ist eine ganz merkwürdige Funktion. Eben Wavelets sind ganz raffinierte Konstruktionen. Das geht auch im zweidimensionalen selbstverständlich. Wird auch genutzt in dem sogenannten JPEG 2000-Verfahren. Was heute total alt klingt, das klang halt mal total frisch. Alles war dann so, in den 90er Jahren war alles, was das Wort 2000 drin hatte, war richtig modern. Heute ist das halt so, naja, wollte mal jemand modern sein. Spielhalle 2000. Also JPEG 2000 hat sich aber nicht durchgesetzt, wiederum aus mangelnder Unterstützung, weil es in den 90er Jahren sehr rechenintensiv war. Also es ist es immer noch, aber das konnten die Rechner nicht so gut verarbeiten, sodass es im Web nicht eingesetzt wurde. Es hat sich nie so richtig durchgesetzt. Also wer benutzt es, Second Life macht es oder die Reisepässe der Bundesrepublik werden, also die Passbilder werden in JPEG 2000 gespeichert. Es gibt so verschiedene, für die Langzeitarchivierung, also Großarchive benutzen das. Sie sehen es an der Qualität, vielleicht nicht auf dem Beamer. Auf der linken Seite haben Sie, also oben haben Sie das Original. Auf der linken unteren Seite haben Sie eine JPEG-Komprimierung und auf der rechten unteren Seite haben Sie eine JPEG 2000-Komprimierung in der gleichen Auflösung. Also jeweils 16 Kilobyte sind diese Bilder groß. Und da sehen Sie, wenn Sie drauf gucken, also bei dem Buchstaben Relax zum Beispiel, sehen Sie bei JPEG diese deutlichen Überschwinger. Vielleicht nicht aus Ihrer Entfernung, weil das Auge ja in Ihrer Sehentfernung gar nicht mehr auflöst. Nein, also Sie sehen, so eine Cosinus-Transformation ist relativ einfach, ist eine reine trigonometrische Abbildung, aber so ein Wavelet selber ist schon mal eine recht komplizierte Funktion. Und der Rechenaufwand ist ungleich höher als bei JPEG und das war für Rechner in den 90er Jahren echte Arbeit. Und heutzutage könnten die das viel schneller machen in Echtzeit und bewegt und so. Aber das ist wieder so ein Ding, da gibt es eine gute Technik, die besser ist als das, was wir haben, aber die aus eher so firmenpolitischen Gründen, die haben halt gesagt, boah, wenn wir das implementieren, dann werden die User immer klagen, der Browser ist so lahm und nicht irgendwie das Verfahren, weil die das Verfahren nicht kennen, nicht verstehen und nicht wollen und nicht müssen. Also die sind zufrieden mit JPEG, sollen sie doch bei JPEG bleiben. Und wer drauf umgestiegen ist, sind halt so Profis, die sagen, wir brauchen aber gute Qualität und haben trotzdem nicht so viel Speicher. Also wenn wir nur 16 Kilobyte pro Bild haben, möchten wir auch das Beste raus haben, sind aber bereit dafür eine Nacht durchzurechnen für unser Archiv und nicht nur eine Stunde. Und dann haben die gesagt, wir nehmen halt JPEG 2000 oder also Fotos werden auch zum Teil so Belichtungsdienste nehmen, das, wo die sagen, sie hätten aber gerne eine gute Qualität, sind dafür aber bereit auch länger zu warten. Und dann wird es eingesetzt. Heute könnte man es viel schneller machen. Also Fotoapparate hätten überhaupt kein Problem, heutzutage JPEG 2000 einzusetzen, aber es wird irgendwie nicht gemacht. Es ist irgendwie untergegangen, weil man inzwischen nur noch auf Film guckt. Also da gibt es dann andere Verfahren, aber Wavelet-Transformation ist so ein ewige Technik von morgen, weil also die recht ausgereift ist inzwischen, aber als Industriestandard keine Durchsetzung bekommen hat. Sie vermeidet aber durch diese Art und Weise, wie diese Wavelets aufgebaut sind, Blockbildungen. Und auch die, es gibt natürlich Artefakte, aber die sehen Sie nicht so deutlich wie bei den JPEGs. Das ist ähnlich wie bei MP3, wo Sie bestimmte Artefakte bei einer höheren Kompression hören, die Sie bei fortgeschritteneren Audiokompressionen nicht wahrnehmen würden. Also das ist einfach eine Verbesserung, ist ein ganz anderer Algorithmus und eine andere Filterung, aber insgesamt rechenintensiver. Und ich weiß nicht, ob Wavelet-Transformation sich irgendwann durchsetzt oder nicht, aber hier hätte man so, also ich wollte auch nur zeigen, also die diskrete Kurse-Transformation ist nicht das notwendige Ende, also besser kann es gar nicht gehen oder so. Es geht immer besser, oder eine gewisse Zeit dann schon, aber also irgendwann sind die Leute so zufrieden, dass sich sowas festsetzen. Jetzt alle haben irgendwie sich auf JPEG eingestellt, wenn sie von Verlust, wenigstens im Consumer-Bereich, wenn sie an verlustbehaftete Bilder denken, und sind dann erstmal damit zufrieden. Wie MP3, irgendwie gibt es da auch, da bewegt sich nichts. Es gibt MP3-Player, aber es gibt halt, die heißen ja auch schon so. Also irgendwie ist das derzeit wenigstens das, was fertig ist. Und man muss dann gucken, wann sich was Neues und wie es sich durchsetzt. Es liegt aber nicht an der Technik immer. Also es gibt bessere, die ist besser. Und, ne, in allen Maßstäben ist sie irgendwie besser, nur von der Rechenleistung nicht, aber die kostet nicht mehr viel. Aber trotzdem klappt es nicht. Das wollte ich Ihnen nur noch mitgeben. Ich will da jetzt aber auch nicht ins Detail reingehen. Also Wavelet-Kompression ist auch mathematisch. Kann ich nicht so, ja, dann müssen Sie hier einfach ja, von oben drauf gucken. Also, das ist nicht ganz so einfach wie bei der DCT. Und wird uns auch nicht weiter beschäftigen, eben weil es so eine witzigerweise noch vielleicht wie hinter dem Wasserfall der Raum ist, der noch zu entdecken bleibt. Gut, hier sind noch ein paar Grundbegriffe der heutigen Vorlesung. Und dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Was mich jetzt aber interessieren würde, mit der Prüfung, wie viele sind Sie denn jetzt eigentlich noch? Ich würde das gerne mal wissen, wie viele jetzt noch dieser Vorlesung meinen beiwohnen zu wollen oder das im nächsten Jahr zu machen, weil das gilt an alle, die diese Aufnahme hören. Wenn Sie noch meinen, dass Sie in dieser Vorlesung zuhören möchten, dann schreiben Sie mir bitte eine Mail oder wenn Sie aussteigen, schreiben Sie auch eine Mail. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Sie sagen, ich habe so viel durch dieses Studium, dass ich das nicht mehr schaffe. Dann sehen wir uns halt im nächsten Jahr. Aber ich will es wissen für die Prüfung, ob wir nämlich für alle eine mündliche Prüfung machen oder doch eine Klausur. Und das hängt sehr stark davon ab, ob Sie noch 15 sind oder nur noch 3 oder 6 oder so. Also ich hätte gerne mal ein paar Rückmeldungen, dass Sie sich auch abmelden. Ich bin Ihnen nicht böse. Ich war auch mal Student und weiß, dass es irgendwann viel wird. Aber sagen Sie mir einfach Bescheid. Gut, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen sonnigen Tag. Danke.